Ja, hallo meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Gedankenflüge. Und es ist eine Folge Gedankenflüge Spezial. Denn ich sitze hier heute nicht mit dem Alex, sondern ich sitze zusammen mit dem Dr. Tolga Ülkü, ausgewiesener Experte zum Thema Flughäfen. Tolga ist Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der IU in Berlin, der International University. Und er ist da unter anderem eben Dozent für Aviation Management. Und gleichzeitig ist Tolga aber auch Vorstandsmitglied im GAS. Das ist die German Aviation Research Society und seit vielen Jahren unser wissenschaftlicher Partner bei Airliners.de. Tolga, toll, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich mitmachen darf. Ich freue mich.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Wir wollen heute sprechen über Regionalflughäfen und sind sie wirtschaftlich ja, sinnvoll oder ein hoffnungsloser Fall? So kann man es vielleicht jetzt einfach mal am Anfang ausdrücken. Wir gehen in die Tiefe, ne? Das ist der Plan heute. Ich würde aber ganz gerne am Anfang, weil du bist jetzt das erste Mal hier auch mit vor der Kamera, ein bisschen auch über dich sprechen.
Gerne.
Was hat dich zur Luftfahrt gebracht?
Eine gute Frage. Als ich Kind war, also ich bin in Istanbul groß geworden in der Türkei. Und mein Vater und meine Mutter auch haben 10 Jahre lang am Flughafen in Istanbul, Atatürk'er Flughafen, gearbeitet.
Ja.
Und dadurch hatte ich schon meine ersten Kontakte zum Luftverkehr. Also ich war dadurch auch ab und zu meinem Flughafen. Aber ehrlich gesagt, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich unbedingt ein Experte im Luftverkehr sein wollte. Fachlich gesehen hat es angefangen mit meinem Masterstudium hier in Deutschland, in Berlin. Während meines Studiums habe ich als studentische Hilfskraft in einem Forschungsprojekt gearbeitet. Das Projekt hieß German Airport Performance Projekt und die Idee des Forschungsprojektes war die Effizienz, die Leistung der deutschen Flughäfen, natürlich von der wirtschaftlichen Seite, nicht unbedingt die technische, wir sind ja keine Ingenieure, zu bewerten, zu vergleichen. Also das war so eine Art Benchmarking-Analyse und dadurch bin ich in diese Welt gekommen.
Aber das war nicht in der Türkei, oder?
Nee, okay. Das war also
Du hast also in der Türkei studiert?
Genau, mein Bachelorstudium habe ich in Istanbul in der Türkei abgeschlossen und für mein Masterstudium nach Berlin gekommen an der Humboldt-Universität. Das hatte auch mit Luftverkehr nichts zu tun, also das war allgemeine Economics and Management.
Also
Volks- und Betriebswirtschaftslehre, ein Masterstudium, genau. Mhm. Ja.
Aber das Masterprojekt hatte ich dann quasi in die Luftfahrtwissenschaft.
Genau, also das war sehr interessant. In diesem Projekt hatten wir viele Daten von den europäischen Flughäfen gesammelt. Und das hat halt dazu geführt, dass ich schon eine Forschungsfrage hatte. Und das hat ja auch riesen Spaß gemacht, so empirische Daten zu haben und dadurch damit die Möglichkeit zu haben, die Theorie mit Praxis zu verbinden. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich meine Masterarbeit über dieses Thema schreibe.
Und das Thema war also, welcher deutscher Flughafen ist der effizienteste? Oder?
Titel war tatsächlich Efficiency of German Airports.
Okay, welcher war denn der effizienteste welcher war denn der nicht effizienteste?
Effizienteste? Für diese Frage bin ich nicht so gut vorbereitet. Nee, das war ja, wann war das? 2008, also die Datensätze waren
schon damals.
Ist 20 Jahre alt. Ja. Und noch wichtiger ist, geht es ja in so einer wissenschaftlichen Arbeit nicht unbedingt darum, dass Flughafen A ist besser als Flughafen B, ne?
Okay.
Sondern darum, dass wir versuchen, Durchschnittswerte zu erkennen und sagen können, warum sind einige Flughäfen effizienter, was sind die Gründe, wirtschaftliche Gründe, dadurch, die effizienter sozusagen betrieben werden können.
Mhm. Genau. Also geht eher darum, Muster zu erkennen und Ursachenforschung zu sehen,
auf
und zu sagen, okay, hier Best Practice könnte man auch da benutzen.
Genau, oder so. Genau. Weil also ich habe auch die Erfahrung in den letzten Jahren, seit der Zeit, wenn du so ein Ergebnis vorzeigst, ne? Okay, also Flughafen A ist hier, ne? Also Rank, keine Ahnung, dann sagen natürlich alle Flughafenmanager, nee, du also
kann man
du
nicht
kannst
so vergleichen.
Genau,
okay. Weil ist da ist ja auch das und das. Da kommen wir wahrscheinlich später ja auch nochmal dazu. Ich habe mir hier so einen kleinen Leitfaden hier für unser Gespräch heute oder haben wir gemeinsam ja auch erarbeitet. Da kommen wir schon noch hin, was es so für Unterschiede eigentlich gibt, auch sozusagen unter den Regionalflughäfen. Es ist ja ohnehin sehr schwierig, diese Flughäfen überhaupt irgendwie einzuordnen. Was ist jetzt ein Flughafen im was ist ein Regionalflughafen, was ist ein Flugplatz und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Begrifflichkeiten, die auch gar nicht so klar definiert sind an der Stelle. Du hast dich dann aber auch noch weitergehend damit beschäftigt, weil du ja auch noch dann promoviert hast, ne? Also du bist ja Doktor und deine Doktorarbeit ging dann auch wieder um Flughäfen.
Genau, also nach der Masterarbeit haben wir, also ich mit meinen Professoren herausgestellt, dass es noch viele offene Fragen gibt, die schön gut geforscht werden können. Dadurch sozusagen hab ich die Entscheidung getroffen, über dieses Thema noch zu promovieren. Mhm. Und währenddessen hat unser Team, sage ich mal so, eine Ausschreibung für das norwegische Verkehrsministerium übernommen, nämlich die Effizienz der norwegischen Flughäfen. Und daraus hat sich so eine Art wissenschaftlichen Beratungsbericht entstanden. Mhm. Und das hat natürlich auch den Weg beeinflusst, dass ich in meiner Doktorarbeit weiterhin das Thema regionale Flughäfen aufnehme und das bearbeite.
Ja, total spannend. Und die norwegischen Flughäfen, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf, sind ja durchaus anders koordiniert oder funktionieren anders als in Deutschland.
Ne? Genau. Das sind einmal anders koordiniert, aber auch geografisch gesehen haben wir auch andere Besonderheiten.
Ja, also, lass uns vielleicht jetzt gar nicht so viel darüber reden. Finde ich total spannend, wie man sozusagen in die Luftfahrt reinkommen kann, ohne dass man eigentlich in die Luftfahrt wollte. So, aber so ergeben sich manchmal die Lebenswege. Genau. Und jetzt bist du ja auch Vorstand im GARS, also dieser German Aviation Research Society. Vielleicht kannst du das einfach nochmal kurz erklären.
Sehr gerne.
Ich denke mal, viele Airliners-Leser kennen ja GARS jetzt schon, weil wir schon seit, wir haben knapp 5 Jahre arbeiten wir jetzt ja schon zusammen, haben auch schon 20 Spezialserien hier mit professoraler Hilfe aus dem GARS-Netzwerk auch realisiert. Da sind also immer diese tiefen Artikel zu irgendwie einem bestimmten Thema. Ne? Der GARS-Vorstand schaut einmal pro Jahr, welche Themen nehmen wir, und dann kommen sozusagen einmal pro Quartal kommt dann eine Serie und das koordinierst du und bist quasi sozusagen das Bindeglied hier. Aber vielleicht nochmal ein paar Sätze einfach zum GARS.
GARS hat mehrere Ziele, aber einer von den größten Zielen ist, junge Forschende im Bereich Luftverkehrs, natürlich mit ein bisschen Fokus auf Wirtschaft und Management, zu fördern und die sozusagen in so ein Netzwerk zu bringen. Also der Name heißt zwar GARS, German Aviation Research Society, aber wir machen auch ab und zu mal Witze, wir sind eigentlich GARS, also kann bleiben, aber global, weil unsere Mitglieder sind sozusagen die Hälfte international. Ja.
Ne? Aber es gibt schon auch noch andere Arse, oder? Also das darf man natürlich dann nicht auf Englisch aussprechen, aber es gibt sozusagen immer, also quasi dann noch andere Buchstabe davor für irgendein anderes Land.
Auf jeden Fall, es gibt ja viele Forschungsgesellschaften für Luftverkehr in Bezug auf wahrscheinlich unterschiedliche geografische Ebenen. Ne? Genau.
Ja, aber ganz klasse. Also mach doch einfach mal kurz ein bisschen Werbung für den GARS noch. Also du hast ja gesagt, Jugendarbeit ist ganz wichtig. Ihr macht auch diese Junior-Workshops, die wir dann ja auch hier regelmäßig auf Airliners bewerben. Erzähl mal, was macht ihr da mit den jungen Leuten?
Also es gibt jedes Jahr einen Junior-Workshop. Das heißt, die Studierende, die sozusagen in diesem Bereich eine Abschlussarbeit schreiben, kommen zusammen, tragen die Arbeiten vor und bekommen quasi direkt schriftliche Reviews für die Arbeit. Und dann vor Ort gibt es auch natürlich sehr gute Diskussionen. Also das ist jetzt kein Workshop, wo jeder 5 Minuten hat und kurz zeigt, was sie vorhaben, sondern wir versuchen wirklich Zeit zu nehmen, damit diese junge Forschende echtes Feedback von renommierten und guten
Wissenschaftlern aus der Branche bekommen.
Genau, so bin ich eigentlich auch ins Netzwerk gekommen. Ne? Meine Masterarbeit habe ich in einem an einem GARS Junior Workshop vorgestellt und Teile meiner Doktorarbeit. Und dadurch, glaube ich, war die Qualität meiner Arbeit auch viel besser.
Naja, klar, wenn man sich direkt mit den Fachleuten dann noch so intensiv austauschen kann, ist eine tolle Sache. Ja. Ja. Also ganz toll, vielleicht noch so abschließend jetzt zum Gas, was sind die Mitglieder? Sind das alles Professoren oder Dozenten?
Nee, eigentlich nicht. Also überwiegend natürlich ne, Akademie, Akademiker, aber wir haben auch Mitglieder aus der Wirtschaft, weil wir auch immer wieder, wenn möglich, versuchen, sozusagen die Theorie auch mit der realen Welt zu vergleichen bzw. anwenden. Wir veranstalten unterschiedliche Workshops vor Ort zu unterschiedlichen Themen. Wir haben auch Webinare, also online sozusagen. Das alles kann man auf unserer Webseite sozusagen.
Ja. Also mit dir im Vorstand sitzen noch, weiß nicht, andere Professoren, beziehungsweise auch Leute aus dem DLR zum Beispiel, ja. Also Forschungseinrichtung. Ja.
Also ne, gegründet wurde GAS unter anderem von Herrn Professor Niemeyer in der Hochschule Bremen, von Herrn Jürgen Müller hier von Hochschule Wirtschaft und Recht Berlin. Und dadurch hat sich sozusagen weiterentwickelt. Jetzt sind wir 7 Leute im Vorstand, haben unterschiedliche Aufgaben. Mhm. Aufgaben, das ist natürlich eine ehrenamtliche Aufgabe, aber ich glaube, wir haben ein gutes Team, gute Aufgabenteilung und wir sind froh, dass es GAS gibt und wir sind auch froh, seit wie vielen Jahren, dass wir zusammenarbeiten?
Das also ist fast 5 Jahre.
Genau, 5 Jahren. Mhm. Ich glaube, dadurch hatten wir beide.
Ja, also wir haben definitiv davon profitiert und ich hoffe, dass der GAS davon auch profitiert hat. Allein durch diesen Werbeblock jetzt hier eben. Nein, aber es geht ja wirklich um die gute Sache und wir wollen ja, dass Luftverkehr sich weiterentwickelt und effizienter wird und besser wird für die Nutzer, für die Betreiber, für die Region, für alles. Und da ist das, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Lass uns vielleicht auch noch mal kurz über deine Tätigkeit bei der EU sprechen.
Genau.
Ne? International University hier in Berlin.
Ja.
Da dozierst du auf Englisch, ne?
Da doziere ich überwiegend auf Englisch, genau. Also ich bin hauptsächlich im Studiengang International Aviation Management. Das ist ein Fernstudium-Angebot und da habe ich tatsächlich viele internationale Studenten, aber auch aus dem Raum Dach sozusagen. Wir fangen mit den Basics von Aviation Management, geht dann Richtung kompliziert, also so ein Standard Aviation Management Programm. Und die Flexibilität ist da bei uns an der IU. Ja, also ich sage IU, auf Deutsch sagt man EU.
Genau, ja, wir werden heute wahrscheinlich das ein oder andere Mal noch irgendwie über Englisch und Deutsch vielleicht stolpern oder sowas, weil du machst es ja normalerweise tagtäglich auf Englisch und auf Airliners versuchen wir es ja auch immer ein bisschen Deutsch zu halten.
Genau, das Problem ist mit EU, es wird immer verwechselt mit EU, also EU, EU.
Ach so, ja, okay, halt hört sich fast gleich an.
Ein bisschen aufpassen.
Naja,
genau, also.
Okay. Ja, also ganz tolle Sache und jetzt lass uns doch irgendwie in unseren Deep Dive hüpfen, oder?
Können wir gerne machen.
Ja. Es gibt nämlich sogar einen aktuellen Aufhänger für unseren kleinen Ausflug hier heute in die Regionalflughäfen.
Definitiv.
Und der kommt von der EU. Ja, es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren die Bestrebung in der EU, die Beihilfen für Regionalflughäfen, also sprich die Subventionen, die öffentlichen Zuschüsse für Regionalflughäfen zu koordinieren, einfach weil es da ja in der Vergangenheit oder auch heute immer noch größere Unterschiede gibt, auch zwischen den Dingen, die eben möglich sind in den verschiedenen EU-Ländern und dass eben nicht immer ein Level Playing Field ist, wenn man mal so möchte. Gerade deutsche Flughäfen haben sich da ja auch sehr stark positioniert und sehen sich ja auch in gewisser Weise benachteiligt, weil eben bestimmte Dinge wie, wir kommen später nochmal im Detail drauf, Flughafen, Feuerwehr, Flugsicherung, Luftsicherheit, also Security und so weiter, hier in Deutschland doch grundlegend anders gehandhabt werden als in anderen EU-Ländern. Ganz generell, wir haben ja eben schon gesagt, die Struktur der Regionalflug oder der Flughäfen generell in Deutschland ist auch eine andere als in vielen anderen Ländern, in Spanien oder Norwegen auch, wo die halt mehr oder weniger alle zusammengehören und dann ja wahrscheinlich auch refinanzieren können und sowas vom großen zum kleinen Flughafen. Das gibt's halt in unserer föderalen Struktur überhaupt nicht. Aber zu den Unterschieden, wie gesagt, kommen wir gleich. So, und jetzt ist aber so, dass dieser EU-Kommissionsentwurf für diese Beihilferichtlinien schon seit vielen, vielen, vielen Jahren diskutiert wird und eigentlich auch schon seit 2014 in Kraft getreten ist. Ne? So muss man es eigentlich sagen.
Das sind die geltenden Regeln.
Genau, und da geht es sozusagen darum, da wären sozusagen operative Beihilfen, ne, also Beihilfen zum Betrieb und Infrastrukturbeihilfen, also Beihilfen für, ich sag mal, ein neues Terminal, neue Landebahn, irgendwie sowas in der Art, sowie dann ja auch Dinge wie, keine Ahnung, wie darf ich jetzt hier als Flughafen, als Region irgendwie eine neue Linie bezuschussen oder sowas, genau. Als Werbezuschuss oder sowas, wenn eine neue
Anlauf, kommt.
Oder Anlaufs. So. Genau. So, und noch ganz viel anderes, so, da kommen wir nachher auch noch im Detail zu. So, und das läuft eigentlich seit 2014, wurde damals so aufgesetzt, dass es so eine Art Übergangsszenario gab, über 10 Jahre. Ne?
Genau.
Sollten eben Flughäfen, die halt eine bestimmte Passagierobergrenze haben, dann halt in gewissen Maßen und in gewissen Ausprägungen dann nur noch gefördert werden können oder Beihilfen eben genehmigt werden können.
Ja, die Idee war ja, dass die Flughäfen, egal welche Größe, dann irgendwann wirtschaftlich, wirtschaftlich selbst
auf eigenen Füßen stehen
müssen. Genau. Ne?
So, jetzt kam es aber nie dazu, dass das wirklich losgelaufen ist, weil nämlich dann, also zunächst ging das natürlich so stufenweise los und dann kam ja aber Corona.
Ja.
Ne? Und auch vorher haben schon die Flughäfen gesagt, Moment mal, wie soll denn das gehen, das werden wir nie schaffen. Das war eigentlich vielen Leuten klar. Ne, in der Branche. Und es wurde dann immer gewarnt davor, dass dann die Flughäfen sterben und so weiter, wenn dann nichts dran geändert wurde. Und jetzt gab es dann sozusagen so eine Art Reality-Check zwischendurch. Wie wurde das genannt? Schon
Fitness,
vergessen.
Fitness-Check.
Ne? Genau. Also ich sage da mal Reality-Check zu. Ich finde Fitness eigentlich, weil die EU benennt das immer komisch. Ne? So, und da kamen halt relativ viele Defizite bei raus. Also Dinge, die halt irgendwie, weiß nicht, beim ersten Entwurf
nicht so wirklich passen.
Und daraufhin wurde dann eben nochmal dieser Prozess, ich sag jetzt mal in Teilen zumindest neu gestartet oder eigentlich komplett neu gestartet, ne, muss man so sagen. Dann wurde erstmal ausgesetzt, ne, bis 2027.
Genau.
Da kommen wir jetzt also hin, ne? Also 2027 ist nächstes Jahr, im April oder so, ne, soll es sozusagen losgehen. Und jetzt wurde aber nochmal konsultiert, also sprich alle Beteiligten, die Flughäfen, aber auch jeder einzelne EU-Bürger, wenn er dann wollte, alle Unternehmen,
Verbände.
Alle Verbände und so weiter, ne, auch die was gegen Flughäfen haben und so, ne, die haben alle da irgendwie ihre Eingaben dann wieder reingegeben. Dann wird sich das alles nochmal angeguckt, dann läuft das so seine Gegend und dann gibt es halt einen neuen Vorschlag und dieser neue Vorschlag für die neuen EU-Beihilferegeln, der wurde jetzt gerade vorgelegt.
Genau.
Und darüber wollen wir reden. Was hat sich eigentlich geändert im Vergleich eben auch zu diesen 2014er Beihilferegeln? Wie ist das einzuordnen? Und also das ist das. Und also nachdem jetzt sozusagen wir 20 Minuten fast geredet haben, geht es eigentlich los. Ne? Aber ich glaube, ist schon irgendwie wichtig, dass man das einmal sozusagen für alle verständlich auch irgendwie darlegt. Denn es ist im Detail doch relativ komplex. Ne? Ja. Lass uns doch vielleicht anfangen. Bevor wir jetzt dann nochmal genau auf diese Regulierung gehen, alle einschlafen, so ein bisschen darüber zu reden, wie Regionalflughäfen eigentlich überhaupt funktionieren und ob sie überhaupt funktionieren können. Denn das ist ja schon etwas, was man auch immer wieder hört, dass Leute sagen, ja, Regionalflughafen, erstens braucht man nichts, zweitens schafft es sowieso nicht wirtschaftlich irgendwie über die Runden zu kommen, drittens, keine Ahnung. Ne? Wie würdest du sagen, was sind so die ganz generell bei Regionalflughäfen die Möglichkeiten wirtschaftlich gesehen. Ne? Also wenn man jetzt die Einnahmen anguckt, was sind das für Einnahmen, was sind das für Kosten, wie schafft man das dann Break-Even hinzukriegen?
Ja, eigentlich sollte man auf jeden Fall mit einfachen Analyse anfangen, wie sieht die Kostenseite aus und wie sehen die Einnahmen. Also Regionalflughäfen, kleinere Flughäfen haben mehrere Probleme, also Probleme nicht wahrscheinlich, aber Herausforderungen und große Herausforderungen. Einmal sind überwiegend die Kosten fixe Kosten.
Mhm.
Ja? Und dazu, also die Kosten sind nicht nur fix, sondern die sind auch unteilbar. Das bedeutet, dass die Flughafeninfrastruktur überwiegend nicht modular aufgebaut werden kann. Vielleicht kann natürlich ein Flughafen erst ein kleines Terminal haben, dann modular das ausbauen, ja. Aber wenn es um Landebahn geht, also egal, ob du
Stimmt, da kannst du keine halbe Landebahn bauen.
Das, okay. Ich glaube, alle Flughäfenmanager würden sich freuen, wenn es gehen würde, aber das geht nicht. Also mindestens eine Landebahn mit den ICAO-Anforderungen und Safety-Issues. Ne? Also muss ja, schon oder, mal gebaut werden.
Oder auch wenn du es jetzt vergleichst mit, keine Ahnung, einem Catering-Service oder sowas, der einen großen Auftrag bekommt für hier irgendeine Hochzeit oder so, dann da mietet der sich vielleicht einfach mal 500 Stühle. Du kannst ja auch nicht jedes Mal, wenn ein Flugzeug kommt, eine Landebahn mieten.
Ja, geht nicht. Genau. Ja. Das muss man bauen. Ist nicht möglich. Ja. Ja. Und außerdem, wenn schlechtes Wetter ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Also am Flughafen können wir ja auch nicht sagen, okay, nachmittags kommt ein Flug, ich kann die Landebahn dann erst dann sauber machen. Ne? Also es kann ja ein bisschen Schnee liegen. Also solche Dinge müssen immer gemacht werden, genauso wie bei Feuerwehr. Immer, ja. Ne? Also egal, ob du jetzt sozusagen 5.000 Passagiere hast oder 50.000 Passagiere, muss die Feuerwehr da sein.
Klar.
Ja, und das ändert sich von der Tatsache an der Tatsache nicht, dass die Kosten variabel werden, je nach Flughafengröße, sondern bis zu einer bestimmten Größe sind diese Kosten unveränderbar.
Kann man denn generell sagen, dass Flughäfen, je größer sie werden, desto effizienter werden sie? Oder hat das irgendwo
das
auch eine Grenze?
Genau, das ist ja das Konzept, also von der sozusagen Volkswirtschaftslehre, die Größenvorteile. Mhm. Ne? Also dadurch, dass diese Economies of Scale. Und das heißt, über jeden zusätzlichen Traffic würde sich der Manager vom Flughafen freuen, weil ja die Durchschnittskosten sozusagen, beziehungsweise die Gesamtkosten über eine höhere Output-Menge geteilt wird. Ja. Ne? Und dadurch sinken die Durchschnittskosten und das hat natürlich einen riesen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ja? Es gibt auch sozusagen in der Literatur diesen Begriff, nämlich Minimum Efficient Scale. Du kannst mir jetzt helfen bei den englischen Begriffen. Also,
wie man das Fachwort jetzt
kleinste, also optimale Größe von einem Betrieb. Ja, also das kann man tatsächlich bewerten und berechnen, was ein Flughafen, also was wir sozusagen eine Verkehrseinheit in Bezug auf Passagierzahl zum Beispiel braucht, um optimal, effizient betrieben werden zu können.
Naja klar, weil irgendwann hört es ja wahrscheinlich dann noch auf, ne? Also irgendwann, wenn dann zu viele Passagiere da sind, dann wird es auch schon wieder ineffizient oder so, wenn das, dann irgendwelche Bottlenecks an der Infrastruktur
gibt. Das sind natürlich
oder so.
Luxusprobleme, aber auch die großen Probleme. Wahrscheinlich das beste Beispiel ist auch aktuelles Problem London. Heathrow. Ja, ja. Ne? Also das bedeutet, der Flughafen will wachsen, ne? Die Nachfrage ist auch da, ne? Aber ländlich sozusagen hat der Flughafen nicht die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Mhm. Ja, also jetzt gibt es ja die Genehmigung, glaube ich, für die dritte Bahn.
Mal gucken, ob es dazu jemals kommt. Ich glaube, es gab schon mal eine Genehmigung.
Und um diese Landebahn bauen zu können, müssen sie ja neues Land erwerben, irgendwelche Autobahnen wieder
im Keller verlegen und so. Ja.
Und das kostet dann extrem viel. Und das sind sozusagen die Diseconomies of Scale, also Größennachteile.
Okay. Ja. Jetzt ist das natürlich, du hast es eben Luxusproblem genannt, ist heute nicht unser Thema. Ne?
Auf keinen
Fall.
Unser
Thema heute ist genau das Gegenteil.
Genau.
Ne? Nämlich kleine Flughäfen, Regionalflughäfen, nennen wir die ja auch gerne, die sozusagen strugglen, genügend, sagen wir mal, Einnahmen zu haben, um eben ihre Kosten zu decken.
Ja, vielleicht. Jetzt die Einnahmenseite.
Ja, Einnahmenseite.
Genau.
Ja.
Flughäfen verdienen ja Geld von entweder Aviation-Geschäft sozusagen durch die Entgelte oder Non-Aviation. Wenn es wieder um die größeren Flughäfen geht, Hubs und so weiter und so fort, haben sie große Möglichkeiten, Non-Aviation
Nennen wir ein paar Beispiele für Non-Aviation.
Ein Großteil wäre zum Beispiel die ganzen Restaurants, Duty-Free-Shops. Ne? Das sind ja sozusagen an Drittanbieter weitergegeben.
Ja, die mieten also, dann quasi Flächen teilweise, aber dann eben ja auch mit Gewinnbeteiligung.
Genau. Da sind auf jeden Fall unterschiedliche Konstellationen in diesen.
Ja, oder weiß ich, Parken.
Carparking. Ne,
dafür, dass das Taxi da vorfahren darf.
Auf jeden Fall.
Das gibt sozusagen 1000 Möglichkeiten. Ja.
Genau.
An kleinen Flughäfen gibt es das sicherlich aber auch, ne?
Auf jeden Fall, aber nicht in dem Masse, wie die größeren Flughäfen haben. Ne? Also zum Beispiel Duty-Free, also kleinere Flughäfen, haben ja wahrscheinlich eher Inlandsflüge. Und dann gibt es keine attraktive Duty-Free-Angebote als Beispiel. oder in einem Drehkreuz gibt es ja immer die Passagiere, die zwei Stunden, warten, vier Stunden, ja. sechs Stunden warten, die wollen da Geld aus, also wollen nicht, aber müssen Geld
ja.
ausgeben.
Ja, wollen was essen.
Das ist natürlich eine andere Geschichte. In einigen regionalen Flughäfen gibt es nicht mal eine Parkraumbewirtschaftung. Ne, weil es sozusagen ein abgelegener Ort ist und das ist nicht so vorgesehen, dass der Flughafen damit Geld verdient.
Ne? Naja, es ist natürlich auch so eine Art, wie soll ich sagen, jetzt denke ich auch schon Englisch, Vicious Circle, ein Teufelskreis.
Genau.
Das funktioniert nur, wenn du viele Passagiere hast und wenn du viele Passagiere hast, dann läuft natürlich auch das Aviation-Geschäft. So, also das ist so wahrscheinlich etwas, wo man irgendwie ausbrechen müsste.
Genau.
Und also, wenn jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, ein Flughafen wie Weeze oder so, wenn die halt ein riesen Gelände haben,
ja. Ja.
Dann vermieten die da irgendwie ehemalige Bunker oder, ne, das sind ja oftmals so, also ehemalige Militärgelände, oder vermieten sozusagen, ja, Gebäude, die es eben auch gibt.
Genau.
Auf dem Platz oder keine Ahnung, da gibt es öfter mal irgendwie ein großes Musikfestival oder so oder irgendwie irgendeine Sportveranstaltung.
Einige Flughäfen haben Golfanlagen mit eingebaut, weil sie ja das Land haben dafür.
Mhm. Ja, das ist alles Non-Aviation sozusagen.
Genau. Ja. Die Frage ist hier, ist, ob natürlich diese Gebäude schon existieren, also diese Infrastruktur, oder ob der Flughafen auch dafür schon mal Geld ausgeben muss.
Ja.
Um dieses Angebot verwirklichen zu können.
Wenn man jetzt so auch Hangarflächen und so denkt, das ist dann aber schon Aviation, oder? Weil das würde ja nicht funktionieren quasi, wenn kein Flughafen da wäre. Oder hat halt direkt was damit zu tun?
Ich glaube, da gibt es keine Vereinheitlichung, wie einige Einnahmenquellen berichtet werden müssen, sozusagen.
Mhm.
Ja. Also auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten für die Flughäfen, Unternehmen, das so oder so zu berichten. Aber klar ist, die Flughafenentgelte, also Lande- und Passagierentgelte, gehören auf jeden Fall zu Aviation.
Ja, also ganz generell bei größeren Flughäfen zumindest meine ich zu wissen, dass die eigentlich sogar mehr einnehmen mit Non-Aviation als mit Aviation. Ist das bei Regionalflughäfen dann aber genau andersrum?
Andersrum wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, also wie du gesagt hast, die Hälfte von Einnahmen kommen von Non-Aviation, bis zu 70% gibt es die Beispiele, kommen aus den Non-Aviation-Bereichen bei den regionalen Flughäfen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich würde sagen, das geht Richtung 30%.
Ist wahrscheinlich ja auch wieder so ein Ding, was je nach Flughafen komplett anders ist, ne?
Ja,
also du hast ja gesagt, es gibt halt welche, die haben nicht mal eine Parkraumbewirtschaftung. Ne, das ist sowas, wenn man so, keine Ahnung, wo kenne ich es, Schönhagen, kannst du dich einfach hinstellen, parken.
Genau.
Naja, okay, gut, also das sind quasi die Einnahmen. Ne? Haben Flughäfen noch irgendwelche Einnahmen?
Eigentlich nicht. Ne? Also natürlich gibt es kein Limit zur Kreativität. Ja. Ne? Also das ist ja im Endeffekt ein Unternehmen, aber ob die Nachfrage dafür da ist, ne? Also das sind dann tatsächlich Einzelfälle. Also wie wir am Anfang gesagt haben, wir können jetzt nicht sagen, guck mal, ein anderer Regionalflughafen hat eine Golfanlage.
Ja.
Man kann das auch hier machen.
Ja.
Das wird wahrscheinlich nicht klappen.
Was es ja auch immer häufiger gibt, ist, dass halt so Flughäfen mit ihrer Fläche zum Beispiel Photovoltaik bauen oder sowas. Ne? Dann auch der eigene Energieanbieter werden oder sowas. Oder aber diese Flächen wiederum dann konzessieren, dass jemand anders dann da Strom erzeugt oder sowas. Ne? Also gibt viele Möglichkeiten, ganz interessant. Wir haben jetzt gar nicht über Aviation-Erlöse gesprochen, weil die sind wahrscheinlich so klar wie Kloßbrühe. Ne?
Ja, also überwiegend sind ja die Aviation-Erlöse, die diese Entgelte reguliert.
Ja.
Da haben die Flughäfen wenig bis gar nichts Einfluss.
Naja, also war das nicht sogar so, dass ich reingrätsche, aber bei Entgelten dürfen die nicht, das darf doch nicht mal, das muss kostendeckend sein. Ne?
Auf
aber
jeden
darf,
Fall.
Darf sogar kein Gewinn mit erwirtschaften. Ne?
Nein, jein.
Jein,
okay. Jein, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Ne? Also es gibt ja einmal die ICAO. Meinung, beziehungsweise ICAO, wie können wir das sagen, Leitfaden. Dann hat ACI da andere Meinung, IATA IATA hat eine andere Meinung.
Ja, also kannst ACI, dir auch vorstellen, für alle, die es nicht kennen, Airport Council International.
Genau.
Also der internationale Flughafenverband, und IATA ist der internationale Airline-Verband.
Genau.
Und also, was ich immer vielen Redakteuren, die hier gerade das erste Mal anfangen, immer erkläre, ist, dass es genau an dieser Stelle natürlich auch zwischen Airlines und Airports regelmäßig rumpelt, ne? Weil die sich natürlich dann immer um die Entgelte und Gebühren dann kabbeln, und dann sagen die Airlines natürlich immer, ist zu teuer, die Flughäfen sagen, ja, ist halt, kostet halt so viel.
Ja. Bei deiner Frage aber gehen wir wieder zurück, wahrscheinlich dazu, was wir heute auch noch besprechen werden, die Beihilfen, weil hier brauchen wir auf jeden Fall eine sehr klare Trennung zwischen operativen Kosten und Investitionskosten.
Ja.
Und Investitionskosten sind ja nicht für dieses Jahr, ne? Also wenn zum Beispiel der Flughafen irgendwie ein neues Vorfeld braucht oder eine neue Landebahn oder eine Landebahnmodernisierung, das wird ja gemacht für 5 Jahre, 10 Jahre, bis zu 50 Jahre, für die nächsten 50 Jahre. Aber das Geld muss jetzt da reinfließen. Ja, ja. Das heißt, der Flughafen könnte oder kann eigentlich die Preise, jetzige Preise, so begründen, dass die das Geld
quasi
für die Investition
abgezahlt werden müssen.
Dann ist natürlich die Frage, ob die Airlines damit zufrieden sind, weil sie benutzen nicht. Vielleicht in 5 Jahren möchten sie diesen Flughafen, die Flughafeninfrastruktur nicht mehr benutzen.
Ne, diese Entgelte werden halt dann ja auch immer festgeschrieben, ne, und dann gelten die, werden ja, also zumindest bei größeren Flughäfen, ich weiß gar nicht, wie das bei den kleinen Flughäfen ist, müssen ja auch noch genehmigt werden, ne, von irgendeiner Landesluftfahrtbehörde oder so. Lass uns mal weitergehen hier in unserem Leitfaden, denn es ist natürlich so, dass sich eben aus diesem Delta, was sich da gibt zwischen, ja, oftmals bei Regionalflughäfen relativ wenig Verkehr, relativ wenig Passagiere und gleichzeitig aber hohen Kosten, einfach weil, ne, du hast gesagt, man kann nicht nur einfach eine halbe Landebahn bauen oder so, sicher oftmals dann auch ein Defizit ergibt. Ne, unterm Strich.
Genau.
Ne, und du hast schon mal gesagt, klar, man muss immer operativ und quasi Investitionskosten und so weiter, muss man immer dann nochmal separat betrachten. Aber letztendlich ergibt sich ja durchaus für viele Flughäfen, ich sage jetzt mal, eine Subventionsabhängigkeit. Also sprich, um am Leben zu bleiben wirtschaftlich, brauchen die halt Geld. Kann man das so sagen? Oder?
Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es ja die Versuche, um herauszufinden, also wissenschaftlich, wie viele Passagiere sind genug, damit der Flughafen diesen Break-Even-Point erreichen kann.
Mhm.
Ja, das ist natürlich eine nicht so einfache Arbeit, ne? Braucht man viele Daten, und dann Methode müsste dazu passen, und die Daten müssen bereinigt und vergleichbar sein und so weiter und so fort.
Ja. Ja?
Also, aber nichts zu machen ist auch nicht gut. Ja. Deswegen,
bevor ich dich jetzt frage, was denn so der Sweet Spot ist, ne? ab welchen Passagierzahlen man eigentlich Gewinne einfahren müsste oder wo der Break-Even ist. Also ich habe vorher rausgesucht, weil ich mich erinnern kann, dass ich das vor Corona mal gemacht habe.
Okay.
Habe ich 2018 gemacht. Und warte mal, ich habe das hier gerade offen.
Dann können wir ja vergleichen unsere
Zahlen. Ja, genau. Warte mal, war es 2018 oder 2019? Nee, war 2019 für die Zahlen von 2018. Ne? So profitabel sind Deutschlands Flughäfen, habe ich den Artikel genannt. Da ist wirklich bei rausgekommen, dass ab so ungefähr 3 Millionen Passagieren die Flughäfen in Deutschland profitabel sind. Ne, das ist also so Größenordnung, ich sag mal so, wenn man jetzt Leipzig, Halle und Dresden zusammennimmt, so wie das ist, ne, also mitteldeutsche Flughäfen müssten eigentlich Gewinne machen, machen sie aber nicht, aber so Nürnberg, ne, Hannover, das ist dann schon so 5 Millionen, 6 Millionen Größenordnung war das damals. Flughafen Bremen, gerade mal so knapp, ne, damals mit 2,5, Frankfurt-Hahn 2,4 Millionen. So, das waren sozusagen, also an der Stelle ungefähr bricht es um, dass man eigentlich sagen kann, okay, die machen auf, ne, aber das war komplett unwissenschaftlich und einfach nur aufs EBIT geguckt.
Jetzt muss ich leider deine Methode bzw. deine Datenbasis ein bisschen challengen.
Da frag mich jetzt bitte nicht, es ging nicht um operativ und weiß nicht was, war so alles gemeinsam.
Okay,
ne? So.
Gut.
Und es gibt natürlich auch extreme Ausreißer.
Ja. Ja, also wie ich gesagt habe, da muss man erstmal unterscheiden zwischen, ob wir sozusagen EBIT Level, auf EBIT-Level gucken, das heißt, ob nicht nur die operativen, sondern auch dieser Investitionsbedarf gedeckt werden soll. Und da gibt es natürlich diese Herausforderung, weil einige Flughäfen investierten ja neulich, dann haben sie natürlich unglaublich größere Summen von Kosten. Und einige Flughäfen arbeiten noch mit der Infrastruktur, die vor 30 Jahren entstanden ist, beziehungsweise modernisiert wurde. Und
die ist dann quasi abgeschrieben.
Ist abgeschrieben, da solche Kosten tauchen auf den Bilanzdaten nicht so auf. Ne? Also, das ist einmal die Schwierigkeit. Zweitens, mein Feedback dazu, also du hast ja jetzt nur die deutschen Flughäfen betrachtet.
Ja.
Warum, wieso?
Also ja, halt
vielleicht muss man das irgendwie, genau, warum sollen die deutschen Flughäfen nicht von der Effizienz der anderen EU oder anderen weltweiten Flughäfen lernen?
Ja.
Ist wieder die Frage von der Vergleichbarkeit.
Ja, hast du denn eine Zahl ungefähr,
dass man
sagen könnte, ab so und so viele Millionen Passagiere oder Hunderttausende von Passagieren?
Kann ich dir ein paar Zahlen nennen, muss ich aber auch sagen, die Zahlen sind ziemlich alt. Ne? Also ich habe ja promoviert damals, das war 2012, als wir diese Arbeit geschrieben haben, was rausgekommen ist, um alles zu decken, 2009.
Mhm.
Ja, also das sind sozusagen Finanzdaten von 2009 und ich glaube, das waren ungefähr über 80 europäische kleinen Flughäfen, ziemlich klein. Also unsere Schwelle war bei 1,6 Millionen.
Das war der größte Flughafen, den wir angeguckt haben.
Genau, genau, weil wir sozusagen getrennt haben. Braucht ein Flughafen Durchschnitt 800.000 Passagiere.
Mhm.
Und um die operative Kosten zu decken, war die Zahl ungefähr bei 460.000 Passagiere pro Jahr.
Aber das ist ja ganz interessant, weil das deckt sich ja recht genau, also einigermaßen genau, mit den
EU-Beihilfe-Schwellenwerten.
Genau. Ne? Ja. Weil die ist nämlich auch, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, ja abgestuft. Je nachdem, wie viele Passagiere hat so ein Flughafen. Es gibt für Frachtflughäfen dann nochmal extra.
Das ist was anderes.
Aber also, ich glaube, das fing irgendwie mit 700.000 Passagieren an oder so, ne? Oder war es sogar
500?
Und geht aber auch bis 3 Millionen dann. Ne? Und 3 Millionen gehen die im Wesentlichen davon aus, dass jeder Flughafen muss dann irgendwie selber hinkriegen.
Ja, ne? Also gerade die derzeitige Richtlinie ist so, dass die Airports, dass die Flughäfen bis 3 Millionen Passagiere dürfen Beihilfen erhalten.
Mhm.
Ja, operativ sowie Investitionsbeihilfen.
Ja. Du hast ja eben gesagt, ganz viele regionale und kleine Flughäfen angeguckt in ganz Europa.
Mhm.
Und was ich immer wieder faszinierend finde, da braucht man wahrscheinlich auch gar nicht durch ganz Europa gucken, das reicht auch schon Deutschland dafür, wie viele verschiedene Betreibermodelle es so gibt.
Definitiv.
Ja, weil also es ist nicht so, dass wie vielleicht alle immer denken, jeder kleine Flughafen irgendwie jetzt hier kommunal betrieben wird oder so, gibt es sogar auch private. Ne? Also in Deutschland zum Beispiel, Weeze ist privat, Memmingen ist im Wesentlichen privat, Lübeck ist privat. Ne? Also das sind alles Flughäfen, die, wenn sie denn Geld brauchen, irgendwie an ihre Anteilseigner gehen, ne? Und gerne Geld hätten. Gut, vielleicht wurden sie irgendwann mal, ne, vielleicht ja auch, ne, ich weiß, im Fall von Lübeck wurde es ja verkauft für irgendwie einen Euro oder sowas. Und das sind auch so ehemalige Objekte, ne, waren halt früher dann auch Militär. Gut, aber in Memmingen
gibt es
halt zum Beispiel relativ viele Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um da sozusagen den Flughafen am Leben zu halten. In Weeze ist es nochmal irgendwie anders. Ne? Also schon allein diese privaten sind schon wieder anders. So, dann gibt es ganz viele, die sind irgendwie kommunal betrieben.
Ja.
Dann gibt es aber auch einige, die vielleicht sogar noch größer betrieben sind. Andere kleine, weiß nicht, Mönchengladbach oder so gehört ein Flughafen Düsseldorf, der wiederum ist, ne? Also es gibt ganz viele.
Auf jeden Fall. Also wir haben ja lange, auch natürlich auch wegen der Verfügbarkeit von Informationen, Daten, ne? Also wenn du sozusagen über 100 Flughäfen in einer Datenbank hast, ist es ja auch nicht so einfach, Betreiberinformationen sammeln zu können, haben wir lange unterschieden zwischen privaten Flughäfen und öffentlichen, sozusagen.
Okay.
Es ging eher um sozusagen um den Ownership. Oder gibt es ja diese Mix-Methoden, also PPPs, Public Partnership, Public-Private Partnerships und so weiter und so fort. Aber irgendwann haben wir auch durch die Daten gesehen, dass auch die öffentlich betriebenen Flughäfen auch komplett anders betrieben werden.
Mhm.
Also wie du gesagt hast, einige gehören zu diesen kommunalen, genau, Einige sind föderal, ne, unterschiedliche Länder in Europa, also ja, sozusagen zentral, regional. Oder gibt es mehrere Eigentümer für bei einigen Flughäfen? Das macht auf jeden Fall auch einen Riesenunterschied. Mhm. Ja, es ist aber leider nicht so einfach, so viele Informationen zu sammeln und dann realistisch zu bewerten.
Ja, die Vergleichbarkeit ist echt schwierig an der Stelle. Und man kann wahrscheinlich auch nicht alles über einen Kamm scheren und alle irgendwie in einen Topf werfen. Ne? Das ist wahrscheinlich, ist das, also stelle ich mir jetzt vor, war das eines euer Key Findings in der Auswertung?
Auf jeden Fall. Also wir haben herausgefunden, dass die privat betriebenen Flughäfen effizienter sind als die öffentlichen. Mhm. Die haben ja im Endeffekt eine Art Gewinnorientierung, Kostensenkungsmotivation, Anreize. Das erklärt das ein bisschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Flughäfen, die öffentlich betrieben sind oder öffentlich in die öffentliche Hand sind kosteninneffizient. Ja? Mhm. Aber das war sozusagen ein, was unsere Daten gezeigt hatten.
Mhm. Jetzt gab es ja, ne, ich glaube, ein Schwerpunkt lag ja dann, hast du gesagt, auf Norwegen. Ne?
Genau.
Also kann man jetzt wahrscheinlich auch mit deutschen Flughäfen überhaupt gar nicht so wirklich vergleichen, weil die gehören da irgendwie alle zu Avinor, oder? Wie ist das?
Genau. Also ich glaube, es gibt da eins oder zwei Ausnahmen in Norwegen, die dann außerhalb dieser Avinor-Gruppe betrieben sind. Aber im Endeffekt, damals waren 46 Flughäfen, gehört zu dieser Gruppe. In Europa gibt es ja auch andere Beispiele, wie in Spanien, Aena oder in Finnland, was ja auch so Finavia, so. Genau. Okay. Ich wollte Finnair sagen. Finavia. Mhm. Also und dann in Schottland gibt es eine Gruppe von Flughäfen, wieder kleinere Flughäfen, diesen Highlands and Islands, also heißt okay. HIAL, Highlands and Islands, Airports. Also es gibt mehrere Beispiele. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, dass die Flughäfen sozusagen nicht zusammen betrieben werden, nicht zu einer Gruppe gehören, sondern getrennt gemanagt werden.
Was ist denn besser, getrennt oder in einer Gruppe? Also für einen einzelnen Flughafen stelle ich mir vor, das ist in einer Gruppe wahrscheinlich einfacher.
Einfacher vielleicht ja, aber wenn es um die Effizienz geht, unsere Analyse hat gezeigt, dass die Standalone, also eigenständig betriebene Flughäfen, effizienter sind durchschnittlich als die in Gruppe. Ja, gut, und eine Erklärung dafür, dass wir sozusagen hatten durch diese Quersubventionierung. Das heißt, als kleiner Flughafen sind meine Verluste immer quer gedeckt. Mhm. Mit den Gewinnen von den größeren Flughäfen in der Gruppe. Ja, also das hat auf jeden Fall so eine Art, so ein Faktor, ne, der den Anreiz reduziert, um effizienter zu werden. Mhm. Ja, ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, also wenn meine Kosten sowieso gedeckt werden. Mhm.
Ne, also. Naja, klar, ich meine, man wird so richtig kreativ, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht.
Genau. Ja, also das, das ist quasi was, was ich mit meinen Kollegen ausgefunden habe.
Ja, super interessant. Also Benchmarken gar nicht so einfach. Es gibt 1000 Betreibermodelle und in dieses ganze Chaos will jetzt die EU irgendwie mit einer Richtlinie,
ja,
ich sag mal, jetzt irgendwas reinbringen, dass es irgendwie insgesamt für alle irgendwie gerecht ist.
Genau.
Ist das, also ich stelle es mir sehr komplex vor und ich stelle es mir schwierig vor. Ich glaube fast, es geht gar nicht.
Sehr schwierig, alleine wegen den Begrifflichkeiten.
Hm. Was meinst du
also,
mit Begrifflichkeiten?
Am Anfang hast du ja gesagt, was ist eigentlich ein regionaler Flughafen?
Ach so.
Was ist ein Flugplatz und so weiter und so fort.
Na gut, die EU macht das an Passagierzahlen unter anderem.
Ne? Ja. Aber im Endeffekt geht es überwiegend um diese Zahl, also so diese goldene Zahl zu finden, ist natürlich auch sehr, künstlich. Ja. Also künstlich nicht, aber warum genau 3 Millionen? Ja. Weil es keine andere Möglichkeit gibt.
Stell dir mal vor, du bist ein Flughafen mit 2,9 Millionen im Durchschnitt. Ich glaube, es wird ja auch immer ein Durchschnittszeitraum
betrachtet.
Ne? So fair muss man schon sein. Und dann überlegst du, nehme ich jetzt noch, keine Ahnung, hier habe ich große Ambitionen, jetzt hier eine Ryanair einen Platz zu holen oder eine EasyJet oder irgendwas, weil dann rutsche ich hier über die 3 Millionen, dann kriege ich überhaupt keine ja. Beihilfen mehr.
Ich weiß nicht, also das klingt auf jeden Fall interessant, aber so genau berechnen und strategisch.
Wäre dann ein Luxusproblem an der Stelle wahrscheinlich auch.
Auf ja. jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
Ja. Aber lass uns doch vielleicht wirklich diese Regulierung und das Beihilferecht da mal wirklich im Detail betrachten, ja. weil es ist schon ganz interessant. Ne? Also wir haben ja schon gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Betriebs- und Investitionsbeihilfen. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen.
Genau, also bei den, ich fange mal mit den Investitionsbeihilfen, da geht es ja um den Investitionsbedarf. Also wir haben ja darüber gesprochen, die kommen mit diesen Fixkosten und die sind nötig, um den Flughafen künftig im Laufen zu haben, auch technisch gesehen. Mhm. Ja? Und Betriebskosten sind sozusagen pro Jahr wird berechnet, wie viele Einkommen, wie viele Umsätze haben wir generiert ja. und was sind die laufenden Kosten. Mhm. Da ist sozusagen die Trennung.
Ja, und bei Betriebskosten, genau, so. Und, ja. und hat sich da jetzt bei den Leitlinien, so wie sie 2014 vorgestellt wurden, mhm. und zu denen, die jetzt in der Diskussion sind,
da hat sich wohl etwas geändert. Also in den Leitlinien von 2014, also die geltende Regelung ist ja bis zu 3 Millionen Passagiere pro Jahr. Also ein Flughafen mit unter 3 Millionen Passagiere dürfen die Beihilfen erhalten. Ja, das ist so. April 2027 ist jetzt quasi die neue Deadline.
Und das, da geht es um, da, Entschuldigung, ja. da geht es sowohl um Betriebs- als auch um Investitionsbeihilfen.
Genau, da gibt es, also bei den 2014er Richtlinien gibt es keine Unterscheidung zwischen dieser, also für diese Zahl zwischen Investitions- und Betriebsbeihilfen. Aber mit dem neuen Draft, was jetzt sozusagen auf dem Tisch ist, ich lese die Zahlen hier vor. Gibt es einmal die dauerhafte Förderfähigkeit für Flughäfen bis 500.000 Passagiere pro Jahr. Mhm. Ja, also das sind sozusagen auch ohne Übergangsperiode, weil mit diesem Fitnesscheck und so weiter und so fort, wir werden wahrscheinlich gleich auch darüber erzählen, da gab es ja auch ein Gutachten dazu, dass die Realität gezeigt hat, ja, also diese kleinere Flughäfen und 500.000 passt ja mehr oder weniger zu den Zahlen, wie du gesagt hast, zu, auch zu unseren Findings. Ja? Ja. Keine Beschränkung unter 500.000 Euro dürfen sozusagen die Betriebsbeihilfen bekommen. Und dann sollte es eine neue Übergangsfrist geben, das heißt von nächsten Jahr bis 2032. Ja. Ungefähr, für die Flughäfen zwischen 500.000 und 1 Million Passagiere. Und sie dürfen auch noch in dieser Übergangsphase Beihilfen, also in Bezug auf Betriebsbeihilfen, erhalten.
Mhm. Das ist ja wirklich deutlich anders, als es vorher war. Wird das ja nochmal jetzt hier auch aufgerufen. Ja. Da war es ja pauschal unter 700.000. Konnte man maximal 80%
genau.
Beihilfen ja. bekommen und dann gab es also für alle über 700.000 bis 3 Millionen, ne, durfte man halt maximal 50% Beihilfen bekommen und über 3 Millionen dann gar nichts mehr. So, das war der ursprüngliche Plan. Jetzt ist sozusagen nochmal eine Stufe mehr reingekommen.
Ja.
Macht Sinn, oder?
Es geht ja auch darum, dass die Verwaltungsaufwände nicht so groß bleiben. Ja, anscheinend war es auch ein großes Problem in den letzten Jahren immer wieder, weil, also ich bin jetzt kein Rechtswissenschaftler, wie der Prozess genau stattfindet, da kann ich leider auch nicht viel sagen, aber es gibt ja immer sozusagen diese Genehmigungsprozesse beziehungsweise Berichterstattungen und so weiter und so fort. Das sind für solche kleinere Flughäfen ziemlich große Verwaltungsaufgaben und extra Kosten. Wir reden ja hier sowieso von Überlebenspunkte.
Das ist ja auch total spannend. Vielleicht an der Stelle nochmal so ein kleiner Flughafen. Die haben ja nicht viel Mitarbeiter. Ne? Genau, also da gibt es ja ganz oft so Konstellationen. Da gibt es irgendwie, weiß ich, einen Geschäftsführer plus 3 Mitarbeiter.
Genau.
Und die machen dann quasi alles.
Und der Rest, also diese Aufgaben werden ja ausgeschrieben oder outgesourced sozusagen.
Ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, du musst dann da auch noch ständig irgendwie was für die EU ausarbeiten, stelle ich mir schon komplex vor.
Ja, definitiv. Mhm. Genau. Das sind halt wieder so marginale Kosten, die aber dann in Bezug auf zu laufenden Kosten, ne? Also da geht es ja nicht um die Investitionskosten oder Fixkosten, sondern laufende Betriebskosten, die machen dann einen großen Anteil aus.
Ja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, diesen Teil schon ganz gut erläutert, ne? Betriebs- und Investitionsbeihilfen, oder hat sich da noch was geändert?
Bei den Investitionsbeihilfen bleibt es bei 3 Millionen. Mhm. Ne? Also sozusagen bei dem neuen Draft, wenn es so durchgeht, werden die Flughäfen bis jährlich 3 Millionen Passagiere dürfen weiterhin Beihilfen bekommen, Investitionsbeihilfen bekommen. Ja. Da ist aber natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, was bei diesem Fitnesscheck auch rausgekommen ist, dass diese Beihilfen die neuen Green Deal, EU Green Deal Politiken gar nicht berücksichtigen. Das heißt, die neue Leitlinien bringen so eine Art grüne Konditionalität mit rein.
Also sprich, du kriegst nur Beihilfen, wenn du irgendwie möglichst klimaneutral alles baust.
Das ist, also mein Verständnis ist, nicht viel möglich, sondern ausschließlich. Also neue Investitionen müssen auf jeden Fall nachhaltig gemacht werden, wenn du damit Beihilfen bekommst. Was noch nicht so ganz klar ist, ob die Investitionen auch unabhängig, ob die Beihilfen auch unabhängig von den nachhaltigen Investitionen auch irgendwelche grüne Konditionalität hat. Also, dass die Flughäfen sozusagen irgendwie zeigen müssen, sollen, dass sie immer nachhaltiger werden, um irgendwelche Beihilfen zu bekommen. Aber in diesem Draft ist es noch nicht so ganz klar. Und
ganz ehrlich, das macht das ja dann noch teurer. Dann brauchst du ja noch höhere Beihilfen. Ne? Also zum Teil wahrscheinlich. Ja. Oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn du dir da deine Elektroladesäulen für Elektroflugzeuge hinbaust, dann kriegst du ja wahrscheinlich sowieso aus irgendeinem Topf irgendwelche Beihilfen, oder sind das sozusagen, wird das dann auch als Beihilfe im Sinne dessen,
Investitionen? Das ist genau mein Kritikpunkt, weil solche regionale Flughäfen unternehmen ja die neue Investition, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, wie du gesagt hast, Ladesäule, vielleicht Elektrifizierung der Bodenverkehrsdienste und so weiter und so fort, sowieso von sogenannten Subventionen oder staatlicher Förderung. Ich weiß es nicht jetzt so ganz genau, wie es genau funktionieren soll. Wenn sie sowieso subventioniert werden und dann der Flughafen sagt, ja, also wir arbeiten daran, aber nur mit Subventionen, deswegen brauchen wir jetzt die Beihilfen.
Oder ist es so gemeint, dass du quasi, also weil wenn du eben jetzt keine Beihilfen bekommen darfst, ne, und aber trotzdem irgendwie deine Elektrosäulen für die Elektroflugzeuge dir fördern lassen möchtest, dann würde es ja vielleicht gar nicht gehen. Und deswegen gibt es da jetzt eine Ausnahme. Ja. Leute, wenn ihr Geschäftsführer an einem kleinen Flughafen seid oder sowas, ja, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, ob ihr dazu Details wisst. Ne? Ist total spannend. Für uns jetzt auch, weil es ist noch ein Prozess, der läuft. Ne? Also das ist jetzt nicht, weil wir uns irgendwie nicht vorbereitet hätten oder so, sondern es ist halt ein Prozess. Ne? Da lief jetzt gerade die Konsultation, alle haben wieder ihre Einwände reingegeben. Das war ein Einwand, ne, den wir immer mal wieder auch gehört haben. Ist also wirklich jetzt aktuell sehr, sehr spannend, und es ist schon auch irgendwie so ein bisschen so ein Dealbreaker, wenn eben da jetzt plötzlich, keine Ahnung, alles dann wieder auf oder könnte ein Dealbreaker werden, wenn alles eben irgendwie auf Grün und Umwelt und weiß nicht was gebürstet werden muss, du aber eigentlich nur eine neue Landebahn brauchst, ne? Weil eigentlich die alte irgendwie nach 50 Jahren jetzt mal irgendwie grundsaniert werden müsste oder sowas. Oder du brauchst doch nur die ersten 10 Zentimeter neue Betonschicht obendrauf oder sowas. Was man halt irgendwie machen muss. Ne? So, naja. Also ist auf alle Fälle schwierig an der Stelle. Gibt es noch irgendwie dazu Neuerungen jetzt im Text?
Es gibt auf jeden Fall eine Neuerung, das Thema Anlaufbeihilfen. Das bedeutet, wenn neue Airlines neue Routen starten, ne, an solchen kleinen Regionalflughäfen. Mhm. 2014 Regelung erlaubt ja sozusagen solche Beihilfen. Mhm. Also neue Routenbeihilfen.
Also sprich, das ist, wenn du quasi neuen Airlines am Platz, zum Beispiel für die Aufnahme einer Route, die du jetzt noch nicht hast am Platz, Anlauf, Subventionierung gibt es. Also sprich, da zahlen die halt bei den Entgelten weniger oder
genau,
sowas.
Genau, genau. Ja. Das soll aber jetzt vollständig abgeschafft werden mit den neuen Leitlinien, Leitfaden. Oha. Der Grund dafür ist, durch diesen Fitnesscheck und durch unterschiedliche Gutachten soll es rausgekommen sein, dass diese Anlaufbeihilfen eher klein geblieben sind, also in Bezug auf Anzahl, sozusagen nicht viel in Anspruch.
Gab's nicht so häufig.
Genau. Und diejenigen, die dann gestartet haben, wurden dann auch irgendwann wieder gecancelt. Die werden ja für 3 Jahre, glaube ich, gegeben. Ne? Mhm. Und wenn die Beihilfen nicht mehr da sind, die Airlines wechseln wieder. Genau.
Ja, und ja, okay, so, gut. Ob man dafür jetzt eine große Studie gebraucht hätte, keine Ahnung. Aber das ist natürlich das, was man immer wieder sieht in der Praxis. Ne, da nehmen die Airlines dann gerne die Förderung mit. Und der Flughafen natürlich dann auch.
Genau,
da also quasi insbesondere dafür. Aber wenn das dann halt aufhört, dann ist es halt wieder weg. Da musst du auch kein kleiner Regionalflughafen sein, um sowas zu erleben. Das war, also weiß nicht, beim Flughafen Frankfurt mit der Ryanair und mit der Wizz Air genau dasselbe.
Ja. Und das wird immer so bleiben.
Ja. Ja, also insbesondere. Naja, da hat sich, also jetzt am Beispiel Frankfurt, ne, ist jetzt nicht unbedingt unser Thema heute, aber da hat sich Fraport natürlich schon erhofft, dass die dann noch längerfristig und nachhaltiger dann dabei bleiben. Die haben ja sogar ein neues Terminal mit einem neuen Flugsteig dafür gebaut, ne, das jetzt quasi leer steht, beziehungsweise die Condor geht dann ja an den Flugsteig H rein, der dann eben eigentlich ja für die Billigflieger dann da ohne Fluggastbrücken und sowas gebaut wurde. Ja. Naja. Und an kleineren Flughäfen, ja, sieht man das auch immer mal wieder. Eigentlich ist das fast dann schon so ein Ding, als ob man ja irgendwie da so eine Route komplett irgendwie fördern lässt. Ne? Da sind dann so diese PSO-Routen, Public Service Obligation-Routen.
Genau.
Die werden aber natürlich ja auch für eine bestimmte Zeit quasi ausgeschrieben und dann kann man sich drum bewerben. Ne, in einem
da entscheidet so sein der Staat, ne, wie lange und welche Route, welche Strecke genau und sogar welches Flugzeugtyp, glaube ich, in Bezug auf Kapazität. Das wird alles im Voraus definiert.
Ja.
Ausgeschrieben und die Airline, die dann sozusagen die Mindestanforderung hat in Bezug auf Geld, erhält diese Ausschreibung und die Strecke läuft dann unter so einer Art Beihilfe.
Ja, ist das, wie man es auch von Fähren kennt und sowas, ne? Wo dann ja auch, keine Ahnung, für 10 Jahre ausgeschrieben wird. So.
Oder die Bahnstrecken sind ja auch oft so.
Gibt es das auch? Ja, gut, im Regionalverkehr, ne?
Ja, genau.
Klar. Ja, also gibt es aber ganz wenig. Also in Deutschland glaube ich momentan gar nicht. In Österreich gab es jetzt einen. Ich weiß nicht, war es Innsbruck? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare.
Genau. Da gibt es glaube ich so eine EU-aktuelle Liste.
Ja, da gibt es immer so eine Liste, kann man reingucken.
Relevant ist es eher, also für PSOs, 2 Gründe. Einmal die abgelegene Region,
ne,
also ein Beispiel wieder Norwegen oder die spanischen Insel, griechische Insel. Ne, da hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, dann um die Mobilität sozusagen da zu ermöglichen, muss sie etwas fliegen. Und wirtschaftlich, also in dem freien Markt, wird das nicht stattfinden. Also mit sozusagen 10 Passagiere in einem kleinen Flugzeug ist es anscheinend nicht möglich.
Und da wird dann ja auch geguckt, gibt es eine Autobahn, gibt es eine Bahnstrecke oder sowas, die dann sozusagen auffährt. Und deswegen fällt das eigentlich in Deutschland irgendwie komplett raus. Es gab mal so eine komische PS-Route. Ich glaube, die letzte, die es gab, war irgendwie Erfurt-München oder so.
Das wäre das Zweite sozusagen von dieser Klassifikation. Also einmal diese abgelegene Region. Zweitens ist die Anbindung zu einem Hub. Wenn Hub Airline das nicht selber anbietet, dass sozusagen aus dieser Region die Menschen
trotzdem dahin können.
Genau, zu Hub für die globale Erreichbarkeit die Möglichkeit haben.
Ja, komisch, das weiß nicht, hier so Skyhub und so Paderborn, dass die den Weg gar nicht probiert haben, aber da muss dann wohl auch was dagegen gesprochen haben, ne?
Das muss ja erstmal ausgeschrieben werden.
Ja, stimmt. Ja,
genau. Also das entscheidet ja im Endeffekt auch der Staat.
Ja, und da muss es ja auch eine Airline geben, die sich dann darauf bewirbt und die das dann fliegt. Und das ist natürlich.
Genau.
Naja. Okay, also ist doch nochmal ein anderes Thema vielleicht, aber hat jetzt, glaube ich, PSO hat jetzt auch, glaube ich, mit der EU-Beihilferichtlinie relativ wenig zu tun. Wäre einfach, ich sag mal, so eine Art, wie man es irgendwie umgehen könnte. Ne?
Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt in den Leitlinien geankert. Das hat seine eigene Struktur.
Mhm. Ja. Naja. Okay, aber Startup-Aid für Airlines soll also komplett abgeschafft werden.
So steht in dem neuen Draft. Mhm.
Geht das da auch um so Werbezuschüsse und sowas? War das da auch?
Das weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, das ist ein sehr tricky Field mit den Werbe. Ne? Also
es gibt ja immer die Möglichkeit. Häufig.
Genau, so irgendwie Tourism Office of Stadt A.
Genau.
Gibt Riesenwerbung an einige Low-Cost Carriers. Genau. Und
dann steht
dafür bekommen sie aber normale Flughafenentgelte. Also,
ja, das ist so ein bisschen wie wenn man, also keine Ahnung, da steht halt hier dann in Berlin irgendwie, fliegen Sie doch mal nach, weiß nicht, Stadt A und dann ist da unten noch so ein Logo drauf von der Stadtverwaltung oder sowas.
Ja.
Und bewirbt quasi auch so eine Strecke. Ne? Naja, okay, also Startup Aid Airlines, die Umweltperspektiven haben wir jetzt ja schon gesehen, dass die irgendwie neu dazugekommen sind.
Genau.
Dieses ganze Thema Ablauf und Verwaltung, da habe ich also gefühlt, ich weiß nicht, war vorher schon reguliert, aber jetzt ist irgendwie noch mehr Regulierungskram, der dazu kam, oder?
Da bin ich mir nicht sicher. Also es gibt ja zumindest der Versuch, also wenn es um die Betriebsbeihilfen geht, durch diese neue Regelung, Schwelle 500.000 Passagiere, das wird ja geankert an den sogenannten, muss ich jetzt nochmal vorlesen, General Block Exemption Regulation. Mhm. Allgemeine Gruppen, wie kann man das übersetzen?
Gibt es da einen deutschen Begriff für?
Ja, also ich hatte mal gelesen, allgemeine Gruppen Freistellungsleitlinien, so etwas.
Ja.
Und das ist sozusagen unabhängig von Aviation schon eine EU-Regelung und die neuen Beihilfen unter 500.000 Passagiere sollen in diese GBER fallen. Das heißt, also
pauschal.
Das heißt, genau, pauschal, das bedeutet, es braucht keine,
okay, dann wird's also
keine Genehmigungsprozess
für die ganz Kleinen. Okay,
genau.
Das ist so die Mini irgendwie, ne? Oder auch dieses DAVI.
So ungefähr.
Also was war nochmal Daseinsvorsorge?
DAVI, genau. Daseinsvorsorge.
Daseinsvorsorge, allgemeine, war es?
Wirtschaft. Das sind aber wieder zwei unterschiedliche Dinge, Interesse mein Verständnis. So, ja. Genau.
Das eine ist Deutsche irgendwie, ne? Und das andere ist EU.
Also dünnes Eis. Nee, beide EU. Beide EU. Sorry, ja, genau.
Leute, Entschuldigung, dünnes Eis, aber wir weichen kurz, von unserem Skript ab, ihr merkt.
Trotzdem, ganz kurz nochmal das zu Ende bringen. Das ist schon mal eine sozusagen eine Erleichterung für den Aufwand. Das heißt, der Staat wird eine Beihilfe gewähren und wenn der Flughafen unter 500.000 Passagiere hat, das braucht sozusagen keine Genehmigung, keine extra und so weiter.
Kein
und so
Verfahren.
Fort. Genau.
Mhm. Ja. Okay. Gut, also haben sich da die kleinen Flughäfen dann doch durchgesetzt, offensichtlich.
Sieht so aus.
Ja. Ja, wird es denn dann aber für die Großen komplexer oder ist das für die Großen ähnlich dann vom Aufwand?
So viel konnte ich. Nee, also, gut. Beziehungsweise ich konnte jetzt erstmal nicht so viele Schlussfolgerungen ziehen.
Mhm.
Ja? Könnte es aber da auch falsch liegen. Also,
naja, ist wie gesagt alles noch im Fluss. Und ganz generell dieses Thema mit diesen großen nationalen Unterschieden, ne? Hat die EU das jetzt auch nochmal irgendwie angepackt?
Ja. Also wenn es um die nationalen Unterschiede geht, geht es ja um die Finanzierung von zum Beispiel Luftsicherheit, insbesondere bei kleineren Flughäfen.
Also Security.
Es gibt ja, Flugsicherung. Ne? Ja. Also da gibt es ja auf jeden
Fall Unterschiede. Feuerwehr war auch mal so ein Ding,
Feuerwehr,
was man immer gehört hat.
Ja. Das sind sozusagen die hoheitlichen Aufgaben und wie die finanziert werden, ist ja ein Thema und da gibt es keine allgemeine EU-Regelung. Wir wissen ja, ihr habt ja auch viel dazu geschrieben und gemacht, dass in Deutschland sozusagen diese nicht vom Staat übernommen wird im Prinzip, aber nach Covid immer noch so, ich glaube.
Naja, also zum Beispiel bei der Flugsicherung, ne? Also
ja.
Tower und so,
genau.
Ne? Anflugkontrolle. Ja. Da ist es halt in Deutschland relativ unique so, dass es halt hier ein Luftverkehrsgesetz gibt und da stehen halt bestimmte Flughäfen drin und diese Flughäfen, die sozusagen im nationalen Interesse sind, so wird das da genannt, bei denen ist halt so, dass die deutsche Flugsicherung da die Flugsicherungsdienstleistung erbringt und der Flughafen kann denen im Wesentlichen die Büros in den Tower vermieten.
Ja. Ne?
Hat also quasi sogar noch Einnahmen. Mhm. Idealfall, während halt für alle anderen so, und das sind halt dann im Wesentlichen die kleineren Regionalflughäfen, das eben nicht so ist. Und die müssen sich halt selber die Flugsicherung irgendwie koordinieren. Ja. Wenn sie dann eine Größe haben, wo es sozusagen diese Flugsicherung braucht, und das sind natürlich aber auch etliche Flugsicherungen und Flughäfen, und die müssen dann in der Tat irgendwie am Markt gucken, bei irgendeiner privaten Flugsicherung, sich das dann da einzukaufen. Ne? Also ja, hat dann natürlich die deutsche Flugsicherung auch gleich nochmal eine Tochter gegründet und so, und dann kann man das bei denen machen. Und gibt aber noch ein paar andere Player am Markt, und das ist natürlich etwas, was da ganz viel Geld kostet. Und das ist in anderen Ländern einfach anders. Ne? Da ist halt überall quasi die staatliche Flugsicherung oder da ist halt überall ein privater.
Aber egal wie, also im Endeffekt soll es ja kostendeckend stattfinden. Mhm. Ne? Also über wahrscheinlich 3 Jahre, 5 Jahre werden sozusagen die Kosten immer berechnet und dann die Gebühren dementsprechend wieder berechnet.
Aber hat jetzt die EU irgendwie, also da irgendwie dem Rechnung getragen, indem sie halt gesagt hat, wir verändern da jetzt an den Leitlinien also irgendwas an der Stelle, was die nationalen Unterschiede da betrifft?
Nee, also nicht, dass ich was gesehen habe.
Gut, müssen sich also dann die Länder irgendwie bewegen.
Ja. Genau.
Was ja in Deutschland zum Beispiel beim Thema Flugsicherung ja auch geklappt hat, ne? Da gibt es also jetzt sozusagen Fördertöpfe, wo sozusagen das dann auch bezahlt wird, einfach um das Playing Field an der Stelle eben dann auch ein Stück weit wieder gerade zu ziehen.
Genau. Ja. Aber das sind genau solche Dinge, die ich kann mich ganz gut erinnern, wenn man so eine Datenbank hat von 20 Ländern und einfach guckt, okay, was sind jetzt die Betriebskosten? A, so hoch, B, so hoch und nur vergleichst, ohne zu wissen, was alles da beinhaltet.
Ja. Ist, und wundert sich, warum hat der eine doppelt so hohe Betriebskosten bei den gleichen Passagierzahlen?
Genau, das ist alles so unfair. Also ich kann hier nur noch ein Beispiel geben. Ich hatte auch Daten von Flughäfen einen Flughafen in Grönland.
Ja.
Und die waren sehr effizient nach unserer Analyse. Dann haben wir nochmal Daten näher angeschaut und festgestellt, dass sie diese Gebühren haben, weil sie ja genau Nordatlantik dastehen und das heißt, weil die lassen auch an dem Flughafen 24 Stunden offen und bereit für ETOPS-Regelung. Ja. Also wenn sozusagen während des Flugs, wenn was passiert, dass sie immer diese Landemöglichkeit haben, dafür bekommen sie Gebühren.
Okay, Ausweichflughafen sein.
Richtig.
Genau, also der Trick für alle Flughafenbetreiber, werdet Ausweichflughafen.
Mit Airbus XLR wird es wahrscheinlich nicht mehr so relevant sein.
Naja, aber auch interessant, dass diese Regulierung halt trotz dieser all dieser Unterschiede eben trotzdem vorangetrieben werden. Es gibt, wie ich finde, immer nochmal so eine andere Perspektive, die man immer ganz gerne auch irgendwie vergisst, ne? Wenn man so zumindest in einer Luftfahrtbubble sich darüber unterhält, dann geht es ja immer gerne nur um Passagierzahlen und wo kannst du hinfliegen und sowas. Aber solche Flughäfen, gerade die kleinen, sind halt auch für die Region sehr wichtig, ne? Und da geht es dann auch oftmals um allgemeine Luftfahrt, ne? Also sozusagen nicht den Linienverkehr, bei dem wir hier bei Airlines meistens berichten, sondern eben schon auch um, ich sag mal, Geschäftsfliegerei, Werksverkehre und so weiter, Ambulanzflüge und so weiter, was es nicht alles gibt. Und das macht eben ja an diesen kleineren Flughäfen doch zum Teil auch einen riesengroßen Anteil aus. Ne? Also zum Beispiel einfach nur mal Thema allgemeine Luftfahrt und vielleicht der Flughafen, der wegen seiner Kosten immer wieder ja auch in Kritik steht, der Flughafen Kassel. Ne? Wenn man sich das anguckt, dann ist das halt so. Ich habe mal geguckt, die Zahlen für 2025, also letztes Jahr, die hatten halt am Flughafen Kassel knapp 25.000 Flugbewegungen im Jahr. Ist relativ viel, also jeden Tag. Also, weiß nicht, 60, 70 Flugbewegungen. Da waren aber natürlich halt dann im Durchschnitt nur 2 sagen wir mal, Verkehrsflugzeuge dabei. Ja. Ne? Und dann sagen alle, den Flughafen braucht man nicht. Ja? Weil man eigentlich dann in dieser öffentlichen Diskussion nur den Mallorca-Flieger irgendwie sieht, was eigentlich dem Flughafen an sich dann ja auch nicht gerecht wird. Ne? Weil also gerade jetzt so Kassel, da sind halt Wartungseinrichtungen von, also Airbus-Helikopter, das ist da, was war es, Piper, Beechcraft, schon mal vergessen, also einer von den großen ist da, dann ist da halt in der Mitte der Republik durchaus auch Frachtverkehr und so. Wobei, ich glaube, dieser Amazon-Flieger fliegt nicht mehr. Ne? Also das ist aber schon, das ist interessant. Also ne, 24.000 noch irgendwas Flüge und die Hälfte davon war gewerblicher Verkehr. Ne? Der Rest ist dann noch nicht gewerblicher Verkehr. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und von der Hälfte, also ungefähr ne, 12.500 Flüge, waren halt genau 744 Airline Flugbewegung.
Ja.
Ne? So, also ein ganz, ganz kleiner Teil und der scheint dann sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie super wichtig zu sein. Klar, man kann sich jetzt darüber streiten, ob man den Flughafen Kassel hätte ausbauen müssen, ne? Um das Terminal, um die Start- und Landebahn, sowas, nur für diese 744 Flugzeuge oder ob man den halt hätte einfach so lassen können. Aber ne, da war Fraport drin, da ist Hessen ist da ne, mit dabei und so weiter. Die haben das damals für wichtig erfunden. Dann war das halt die Entscheidung und dann gab es wahrscheinlich auch die entsprechenden Zuschüsse. Aber vom Prinzip her einfach nur daran eben festzumachen, dass irgendwie so ein Flughafen jetzt irgendwie wichtig ist oder nicht, erscheint mir ein bisschen kurz gedacht. Ja? Und da gibt es ja relativ viele, ich sag jetzt mal, Ebenen, auf denen man das betrachten kann, warum so ein Flughafen eigentlich für eine Region wichtig ist. Mhm. Und also was sagt die Wissenschaft dazu? Was sind das so für Ebenen?
Also wie du schon erwähnt hast, ne, müssen wir erstmal in zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die sozialen Aspekte. Ne? Mhm. Also du hast ja erwähnt, zum Beispiel so Gesundheitsflüge, also krankheitsmäßig. Ne? Genau. Und Europa ist ja nicht homogen. Mhm. Also wenn wir natürlich die Tatsache jetzt aus deutschen geografischen Perspektive anschauen, ist das vielleicht nicht so dramatisch, aber in anderen Ländern, in anderen Gebieten in Europa oder auf der Welt, ne, ist es jetzt nicht so einfach, innerhalb von 2 Stunden ein Krankenhaus zu erreichen.
Ja.
Da muss man halt 5 Stunden fahren oder 3 Stunden fahren. Ja. Dafür gibt es ja auch viele Studien, die genau zeigen, wie einfach ist es sozusagen, so eine Gesundheitseinrichtung zu erreichen, eine Ausbildungseinrichtung zu erreichen. Also es ist jetzt nicht so einfach. Das heißt, die Mobilität ist wichtig und in einigen Regionen bietet Luftverkehr die gute Möglichkeit, diese Mobilität zu haben. Ja. Außerdem gibt es auch natürlich, wenn wir jetzt uns erstmal auf die sozialen Aspekte konzentrieren, gibt es die langfristigen Effekte. Wenn die Mobilität weniger sind, dann erwarten wir natürlich, dass ein demografischer Wandel stattfindet. Mhm. Und langfristig gesehen leidet ja der Standort oder die Region daraus. Ja? Also das sind sozusagen ein paar Punkte. Auf der anderen Seite gibt es die wirtschaftlichen Effekte. Mhm. Ja? Im Endeffekt, also ich bin Volkswirt, deswegen sind solche Entscheidungen, ne, das ist ja so eine schwarz-weiße Entscheidung, soll der Flughafen geben oder nicht? Den Flughafen geben oder nicht. Ja, also muss man gucken, was die Kosten sind und was die Nutzen sind. Mhm. Ja, Kosten sind natürlich nicht nur monetäre Kosten, also Geldkosten, sondern auch sogenannte Externalitäten, was die wir wissen, genau, Umweltthemen.
Mhm. Ja,
also
so.
Wissen wir, ne? Also Flughäfen haben oder Luftverkehr verursacht Emissionen. Mhm. Wie du gesagt hast, Lärm ist ein Problem und natürlich die ganzen gasförmigen Emissionen, globalen sowie regional.
Ja. Mhm. Naja, wie und, jedes andere, ich sag mal, eine Autobahn, eine Bahnstrecke.
Und Wissenschaft ist dabei, mit sehr guten Methoden, diese Externalitäten auch gut messen zu können und in die Analyse mit reinnehmen zu können. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber die Nutzen.
Ja.
Und der Nutzen ist nicht nur sozusagen, ja, ich hab einen schönen Flug nach A, hatte eine schöne Zeit und bin zurückgekommen. Es ist nicht so, sondern es gibt einmal Standorte, Regionen, die vom Tourismus leben. Mhm. Und um die Touristen sozusagen dazu zu bringen, braucht diese Region auf jeden Fall den Flughafen.
Mhm.
Ja, ohne Flughafen, also Beispiel Kroatien. Also würdest du von hier nach Kroatien, du vielleicht ja fahren? Im Sommer, aber nicht viele.
Ja, oder Finnland, irgendwie, bin Lappland bin ich auch schon hingeflogen.
Zum Beispiel.
Und dann gerade im Winter.
Genau. Mhm. Oder auf die Insel.
Ja.
Ja, so, also,
ja, oder Flug. Ins Allgäu oder keine Ahnung wo. Ne?
Auf jeden Fall.
Du willst Neuschwanstein sehen oder
ja.
so.
Ja. ja, genau.
Du willst Skifahren. Gerade Skitourismus, ne? Ist ja gerade
Österreich,
auch
so ein Ding, ne? Österreich, also Flughafen Salzburg.
Ja. Ne? Innsbruck das hat zum Beispiel im Winter mehr Verkehr als im Sommer. Ist einer der
wenigen auf jeden Fall.
Wo es halt sowas dann ja. noch gibt. Ne?
Stimmt, das
ich glaube, in Schweden gibt es doch, Entschuldigung, sogar irgendwie so einen Flughafen, der immer nur im Winter auf hat, ne? Direkt neben so einem Skigebiet.
Das weiß ich gar nicht. Ich kann es mir vorstellen, das hätten wir auf jeden Fall oder hätte ich am Anfang, ganz am Anfang, als wir über die Fixkosten und die Herausforderungen von regionalen Flughäfen erläutert haben, erwähnen müssen, die solche Flughäfen leiden auch unter saisonale Unterschiede. Klar, ein Beispiel war natürlich andersrum, aber überwiegend haben solche Flughäfen Sommermonaten ne, sehr gute Nachfrage, Auslastung und in einigen Monaten fast wie gar nichts. Und das muss ja auch über das Jahr sozusagen berechnet werden in Bezug auf Kosten. Insbesondere, es gibt ja viele Leute, die angestellt sind, die arbeiten auch im Winter oder andersrum.
Naja, klar, aber wenn du halt jetzt irgendwie eine Region hast, die relativ abgeschieden ist von allen anderen Möglichkeiten, da hinzukommen oder so, ist das natürlich ein Flughafen eine gute Möglichkeit, um, ja. ne, weiß ja. nicht, in Rovaniemi den Weihnachtsmann einmal zu besuchen. Und dann kommen da auch die Flugzeuge. Und dann wirst du und dann kannst du natürlich schlecht sagen, hier der Flughafen kostet die Region Unmengen, ja, deswegen machen wir den lieber zu, weil wenn du den quasi zumachst, keiner mehr kommt, den Weihnachtsmann zu gucken.
Genau.
So, und wenn halt keiner den Weihnachtsmann guckt, dann gibt es halt erstens in dem Weihnachtsmann-Dorf weniger Umsatz, ne? Beziehungsweise das Dorf wird es wahrscheinlich gar nicht geben, ja. oder es wäre halt nur halb so groß oder nur ein Viertel oder so, plus die ganzen Hotels, plus die ganzen Restaurants, plus die ganzen Skipisten, plus die ganzen Autovermieter, plus die ganzen ne, Hütten und so weiter und so fort, lässt sich wahrscheinlich weitermachen. Fachbegriff dafür ist ja irgendwie so katalytische Effekte, ne? Das ist das, was man immer mal wieder hört. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
Von einem Flughafen, also es geht ja um unterschiedliche wirtschaftliche Effekte. Es gibt einmal die direkte wirtschaftliche Effekte, ja? Also das sind sozusagen die Einnahmen bzw. Arbeitsplätze, die direkt am Flughafen, am Standort geschaffen werden. Ja? Also das sind die direkten, also wie zum Beispiel die Menschen, die am Flughafen beschäftigt sind, ne? Also die generieren ja Einnahmen.
Na klar, die zahlen alle ihre Sozialabgaben und so weiter.
Dann gibt es nächste Ebene, nächstes Level, indirekte Effekte. Das sind die Beschäftigungen und Einnahmen von den Unternehmen, die am Flughafen direkt mit Aviation zu tun haben, wie zum Beispiel ein Catering-Unternehmen. Ne? Also die haben ja auch dann da Mitarbeiter und Beschäftigung und Einnahmen. Das sind die indirekte Effekte. Dann gibt es noch die nächste, induzierte. Und das heißt, ich kann ja ein Beispiel geben, wenn ein Catering-Unternehmen am Flughafen mich beschäftigt und dass ich mit meinen Einnahmen in der Region mein Geld ausgebe. Ich gehe da einkaufen, klar, Miete, Auto, das und dies. Das sind sozusagen die induzierten Effekte eines Flughafens. Also das entsteht ja nur durch den Flughafen. Und dann geht es darum, was du ja gesagt hast, die katalytische Effekte, sagt man manchmal auch Spillover-Effekte, ne, das sind positive Externalitäten auf jeden Fall. Wenn die Anbindung da ist, wenn der Flughafen da ist, dann entscheide ich mich als zum Beispiel Entrepreneur oder Unternehmer, dass ich da in der Nähe einen Standort eröffne. Vielleicht ein Werk oder Büro oder was auch immer. Und dadurch entwickelt sich ja sozusagen die Region. Und so, das Beispiel haben wir ja auch in Berlin, nicht in Bezug auf der Frage, ob der den Flughafen geben soll oder nicht, aber durch diese Qualität der Konnektivität. Mhm. Also in Berlin gibt es ja nicht so viele Langstreckenanbindungen aus meiner Sicht hat das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die Entscheidung von Unternehmer, ob sie sozusagen in der Region Berlin-Brandenburg ansässig werden wollen oder nicht. Also im Endeffekt reden wir von einer globalen Welt. Wir haben ja unterschiedliche Wirtschaftsbeziehungen überall. Das bedeutet, es könnte Situationen geben, dass diese Unternehmer oder Mitarbeiter innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, nach Brasilien fliegen müssen.
Ja, deswegen hast du es ja auch so, also das ist jetzt vielleicht eher weniger Thema Regionalflughäfen, aber eben bei den ganz großen Flughäfen wie Frankfurt oder so, hast du natürlich immer ganz viel, was sich drumherum ansiedelt. Ne? Da hast du die ganzen, weiß nicht, Wirtschaftsberater und die Banken und so weiter. Das hat sich jetzt wahrscheinlich auch nicht zufällig so ergeben, dass das irgendwie jetzt unbedingt in Frankfurt ist. Und auch in Stuttgart die Messe oder sowas direkt daneben.
Das ist ja das Konzept von Airport City. Ne? Ja, also es gibt einen Flughafen, da herum
entwickelt
sich ein riesengeschäftliches
Wirtschaftsfeld. Gibt es nicht nur an Flughäfen, ne? Gibt es auch an großen Bahnhöfen, gibt es, ne, überall, wo sich, weiß nicht, zwei Autobahnen kreuzen. Klar. Oder sowas. Ne? Ja. Und also überall eigentlich, ja, wo Verkehr ist, bildet sich Handel, Kommunikation, Wirtschaft und so weiter. Ja. So sind ja auch im Wesentlichen Städte entstanden. Ne? Weiß nicht, Frankfurt an der Frankenfurt, wo man wahrscheinlich, weiß nicht, durch den Main warten konnte irgendwie. War eine Furt oder so, hat sich vielleicht das, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich meine, heißt ja so.
Ja.
Und genauso geht das dann halt wahrscheinlich auch weiter runter und nur, dass es dann halt weniger sichtbar wird. Aber nur mal so ein Beispiel, hab das letzte Mal, als ich angefangen habe, meinen Pilotenschein zu machen, habe ich das in Schönhagen gemacht. Ich habe vorhin ja schon gesagt, da kann man umsonst parken, ist total schön, gibt ein schönes Restaurant, kann ich jedem nur empfehlen. Und da gibt es halt auch unglaublich viele Hangars mit unglaublich vielen Geschäftsreiseflugzeugen da drin. Und das sind eben Arbeitsmittel für diese Leute. Das ist nicht, ich fliege jetzt mal irgendwie um Schönhagen rum und gucke, wie schön Brandenburg aussieht. Ne? Weil das muss man auch sagen, da ist jetzt von oben nicht so viel zu gucken. Ne? Außer vielleicht Cargolifter, wo jetzt Tropical Islands drin ist und ein paar Windparks oder so. Aber diese Flugzeuge, die da starten und landen, die sind halt oftmals auch geschäftlich genutzt. So, und die Möglichkeit, dass ich da starte und lande, ist halt wesentlich dafür, dass die Unternehmen dieser Region sich ansiedeln. Weil wenn es keinen Flughafen gäbe, dann kannst du halt irgendwie nicht, ne, gerade so die Hidden Champions, die wir ja hier in Deutschland überall haben, dann hast du halt ein Problem. Und ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel in Paderborn weitergeht, ne, wo eben diese...
Wenn die Anbindung...
Ja, wo halt die Hub-Verbindung nicht mehr da ist. Das ist natürlich nichts, was man wahrscheinlich jetzt sofort merkt oder so. Keine Ahnung, gibt es in der Wissenschaft wahrscheinlich auch Studien dazu, wie lange sowas dauert, ne, um quasi anzusiedeln und wie lange es dann auch wieder dauert, bis dann die Absiedlung wieder passiert. Weil natürlich die Unternehmen ja in der Region dann ja auch investiert haben und dann läuft das ja auch ein paar Jahre und so. Und dann, aber es wird dann halt immer unattraktiver, wenn du halt irgendwie nicht mal auch die Möglichkeit hast, da schnell irgendwie was hinzubringen. Oder noch so ein Beispiel, Kassel, hatten wir vorhin auch schon, ne? Da ist halt, weiß nicht, Nutzfahrzeugewerk irgendwo und die brauchen dann halt in ganz bestimmten Situationen halt, wenn das Band irgendwie, damit das Band nicht steht oder so, brauchen die halt, und das geht nicht nur in Kassel, ne, gibt auch irgendwie, weiß nicht, wo das Skoda-Werk ist, ein ganz großer, ganz kleiner Flughafen, der hat ganz, ganz viele Flugbewegungen, hat einfach deswegen, weil da halt Frachtflugzeuge, Kleinstflugzeuge kommen, um das halt Teile zu bringen. Das wird
wahrscheinlich auch,
genau. Ne, und das funktioniert, und dieses Werk, dass die das da angesiedelt haben, oder rund um Leipzig oder sowas, ne, die siedeln sich halt da nur an, weil es einen Flughafen gibt, wo man dann halt im Worst Case sowas machen kann.
Ja,
Und wenn es den Flughafen nicht gäbe, dann würden die erst gar nicht dahin kommen. Und das ist was man natürlich immer wieder sieht und was halt gerade so bei diesen kleinen Regionalflughäfen auch ganz gerne mal in Vergessenheit gerät. Aber auch Memming zum Beispiel ist dafür ein Beispiel, dass eben ja wirklich die Unternehmen aus der Region, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben irgendwie 70 oder so Anteilseigner da, ist bestimmt nicht einfach, die alle immer auch zu managen oder sowas, aber funktioniert ja offensichtlich. So, und die sagen halt, das ist uns so wichtig, dass wir einen Flughafen haben, dass wir den halt irgendwie selber, ne, irgendwie am Leben
halten. Laufen, genau.
Ja, so, das
Luftfracht ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und ist meistens ein bisschen vernachlässigt.
Mhm.
Ja, also Luftfracht ist ja auch sehr wertvoll, auch für die Logistikunternehmen. Also sozusagen, es gibt ja da ein paar Zahlen, Fakten. Also Luftfrachtpreise sind ja irgendwie 5-mal oder 7-mal sogar größer als andere Frachtmöglichkeiten, Zeit zählt und da ist die Bereitschaft, Zahlungsbereitschaft auf jeden Fall viel höher.
Obwohl du kannst ja bezahlen, so viel du willst, wenn du da keinen Flughafen hast, dann geht das halt nicht.
Genau, insbesondere im B2B, ne? Also wie du gesagt hast, fürs Werk, damit die Produktion weitergeht, müssen die Teile wahrscheinlich innerhalb von 20 Stunden da sein.
Ja.
Und das ermöglicht nur sozusagen Luftfracht.
Naja, so, dann gibt es halt noch diesen ganzen großen Bereich der allgemeinen Luftfahrt, haben wir jetzt ja auch schon besprochen. Dann kann man natürlich auch viel diskutieren über die Rolle von Billigfliegern und so weiter, die natürlich dann noch opportunistisch irgendwo reingehen oder sowas und dann vielleicht ja auch wieder weg sind oder sowas, aber selbst das bringt ja irgendwie vielleicht zumindest kurzfristig irgendwas.
Es gibt sehr, sehr gute nachhaltige Beispiele, ne? Wo einige Flughäfen von null auf sozusagen jetzt einen erfolgreichen Standort geschaffen haben durch Kooperation mit einigen Low-Cost-Airlines. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, wo irgendwie etwas startet und nach ein paar Jahren wieder verschwindet. Das ist natürlich für Regionalflughäfen auch kein einfaches Spiel.
Nee, ist ja auch ein Risiko, weil der Flughafen ist ja irgendwie unten fest. Ne?
Ja.
Das ist Beton.
Genau.
Und damit kannst du da halt jetzt nicht so einfach hantieren, wie halt eine Airline mit ihren Investitionsgütern, den Flugzeugen, die halt ja doch sehr mobil sind. Ne?
Genau.
Ne, und also sofern man halt im Luftverkehr kein Wachstum hat, wie jetzt in Deutschland, ne, wo das irgendwie so krebst, mehr oder weniger, hast du natürlich dann ja auch irgendwie was sich dann verteilt, ne? Und da profitieren dann natürlich nicht immer alle davon.
Ja.
Ne, muss man auch sehen.
Aber im Endeffekt ist es ja immer ein Thema von einem Zielkonflikt. Ne?
Ja.
Also vom Luftverkehr, genauso wie wahrscheinlich andere wirtschaftliche Aktivitäten, gibt es halt, ich würde jetzt nicht sagen Gewinner und Verlierer, aber die Leute, die daraus einen Nutzen ziehen und die Leute, die daraus leider beeinträchtigt werden. Und genau darum geht es, allgemein eine Zusammenfassung oder so eine Art Schlussfolgerung zu ziehen, ist es nicht möglich. Für jeden einzelnen Fall sollte wahrscheinlich genau betrachtet werden.
Es ist wahrscheinlich schwierig, das alles über einen Kamm zu ziehen. Und
ich
kann mich auch erinnern, Transport Environment hat ja auch mal so eine Studie rausgebracht. Die haben ja quasi in Frage gestellt sogar, ob das überhaupt so funktioniert, wie wir das hier eben beschrieben haben. Sondern die haben eigentlich gesagt, das Henne-Ei-Problem wäre genau andersrum. Ne, dann haben dieses Kausalitätsproblem ja aufgegriffen, dass sie eben sagen, jetzt hier nicht der Flughafen macht den attraktiven Standort, sondern der attraktive Standort macht den Flughafen.
Ja.
Wie dem auch sei, offensichtlich gehört der Flughafen dazu, ne? Wenn du ein attraktiver Standort sein willst.
Ich arbeite zurzeit an so einer wissenschaftlichen Arbeit. Wir werden versuchen, diese kausale Beziehung sozusagen ein bisschen näher zu erleuchten. Also wir sind gerade noch bei Datensammlung bzw. Datenreinigung und ich hoffe, wir werden bald auch ein paar Ergebnisse dazu, dazu haben. Ja.
Spannend. Wenn es soweit ist, ne? Wir werden darüber berichten. ja, ich weiß nicht, man könnte vielleicht jetzt noch über Zubringerverkehre reden, haben wir, glaube ich, aber auch immer mal wieder, ist aber sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil, dass es eben möglich ist, wenn du einen Flughafen hast, dass du eben nicht nur irgendwie, keine Ahnung, dich mit einem Regionalflug irgendwo in einer anderen Region verknüpfst, sondern dass du letztendlich ja mit diesen 3 Kilometer Landebahn und Startbahn, die du da hinbaust, letztendlich mit der ganzen Welt dann ja auch verknüpft sein kannst. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst, wie gesagt, also wenn die globale Anbindung nicht da ist, dann ist es langfristig auch nachteilhaft.
Ja.
Die Frage ist, wie die Strategie darum herum, ne? Ob das sozusagen von der Airline kommt oder durch ein PSO. Ja, also es kann ja sein, dass der Staat sozusagen das möchte, dass irgendwie eine Anbindung von einem kleinen Flughafen zu Hub-Flughafen in dem Land stattfindet. Aber wenn die Hub-Airline das selber nicht macht oder möchte, aus wirtschaftlichen Gründen, ob es wirklich nötig ist, das sind so Fragestellungen, die auf jeden Fall beantwortet werden müssen.
Ja, auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ganz generell kann man ja sich ohnehin wahrscheinlich vorzüglich darüber streiten, ob jetzt ein Flughafen, regionaler Flughafen, überhaupt Gewinne abwerfen muss oder ob man nicht auch einfach akzeptieren sollte, dass sowas im Zweifel auch Geld kostet. Ne? Das haben wir ja eben durch die verschiedenen Effekte, die es ja gibt für die Regionen, ja auch schon, glaube ich, ganz gut hergeleitet. ich mag immer ganz gerne an der Stelle so ein bisschen die Perspektive weiten, indem man einfach mal drüber nachdenkt, dass ja auch niemand irgendwie, also ich verstehe mal nicht, warum bei Flughäfen dieses allgemeine, also der allgemeine Mindset vorherrscht, dass die jetzt irgendwie keine Subventionen kriegen dürfen, während halt ja irgendwie bei einem Regionalbahnhof oder sowas ja auch keiner irgendwie damit Probleme hat zu sagen, ja nee, wir wollen jetzt hier aber irgendwie, keine Ahnung, dass der Staat ein paar hunderttausend Euro oder eine Million oder sowas jedes Jahr da rein investiert, dass da der Bahnhof ja Bestand hat.
Ich glaube, das war eine von den ersten Fragen, die in meiner Masterarbeit ich sozusagen geschrieben hatte.
Ja.
Und in der Wissenschaft gibt es dazu keine Eigung. Ist ein Flughafen ein öffentliches Gut oder nicht?
Mhm.
Wenn die Antwort ja ist, ist eigentlich alles erledigt. Also was wir bislang gesprochen haben, ja, ne? Also ist ein öffentliches Gut, genauso wie Straßenbeleuchtung.
Also, ja, oder ein Kinderspielplatz irgendwo.
Oder so. Oder ne? Also wir fragen ja nicht nach, ob der Straßenbeleuchtung abends jetzt ausgeschaltet werden soll, weil da fließen Steuergelder rein und so weiter und so fort. Ne? Aber ich habe selber auch keine hundertprozentig klare Antwort. Das ist eine graue Zone. Und vielleicht es hängt auch davon ab, um welchen Flughafen es geht. Einige Flughäfen. Aber hier geht es ja um die kleinere regionale Flughäfen und es ist wirklich vom Standort abhängig, würde ich sagen. Also wenn eine gute Anbindung ist, wo wir in Deutschland überwiegend eigentlich haben, im Vergleich zu Norwegen zum Beispiel, ne, Bahnanbindung, Bahnverbindung, dann vielleicht nicht. Aber in einigen Teilen ist es auf jeden Fall, also aus meiner Sicht, ein öffentliches Gut, muss da sein. Und das ist auf jeden Fall klar, dass diese Flughäfen selber finanziell nicht überleben können.
Ja, und dann ja an der Stelle auch nicht müssen.
Ne? Genau.
Also per Definition.
Genau.
Und ich glaube auch, was du eben gesagt hast, das ist jetzt meine komplett unwissenschaftliche Einstellung oder Einschätzung dazu, dass je mehr Leute davon dann ja auch direkt profitieren oder das auch nutzen, ne? Desto mehr wirst du halt dann auch den Support in der Bevölkerung haben, dass das halt weiter finanziert wird. Genau, ja, wie mit einem Bahnhof oder mit einer Autobahnausfahrt oder keine Ahnung was. Wenn man natürlich 1000 Alternativen hat und das dann dazu führt, dass eben eigentlich keiner den Flughafen nutzt und alle ihn irgendwie nur als störend empfinden oder sowas, dann ist das natürlich ein anderer Schnack.
Ja. Aber wie wir schon besprochen haben, sollten wir nicht nur sozusagen die wirtschaftlichen Effekte berücksichtigen, sondern brauchen wir auf jeden Fall wissenschaftlich eine sehr umfangreiche Analyse, um solche Entscheidungen zu treffen bzw. zu unterstützen, ob der Flughafen tatsächlich nötig ist oder nicht, mit allen möglichen Nutzen, Kosten. Ja. Und das ist auf jeden Fall machbar.
Ich finde, und ich weiß nicht, wir driften ja zu langsam schon ins Fazit ab. Ne?
Genau.
Ich finde, eine Sache wird auch immer ganz gerne da noch vernachlässigt oder in den Gedankenkonstrukten immer außen vor gelassen. Und das finde ich total schade. Und das ist, dass eben so nachhaltige Luftfahrt, ne? Elektrofliegerei, ja, Wasserstofffliegerei und sowas, das wird halt tendenziell im Kleinen beginnen. Ne? So, und das bedeutet, dass das halt irgendwie an den Regionalflughäfen stattfinden wird. So. Und das bedeutet dann auch, dass da investiert werden muss. Gerade wenn es um Wasserstoff geht.
Ja.
Ne? Oder aber auch schon alleine beim Strom. Ne? Also du musst halt den Flughafen entsprechend anschließen, damit du dann da auch irgendwie, wenn sie denn da sind, ne? Und ich meine, die ersten ganz kleinen Elektroflugzeuge sind ja jetzt da. Der nächste Schritt wird irgendwann kommen, ne? Wenn die Batterie Kapazitäten und die Dichten, die Energiedichten entsprechend sind, dass dann relativ bald dann auch wirklich neue, wirklich effiziente dann ja auch und kostengünstig zu betreibende Regionalflugzeuge mit, ich sag mal, so 9 Sitzer oder sowas dann da stehen. Und das ist das, was ja in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass es viele regionale Verbindungen zum Beispiel in Deutschland noch gar nicht mehr gibt.
Ja.
Weil es einfach keine Flugzeuge mehr dafür gibt, die das irgendwie effizient betreiben können, dass es sich irgendwie lohnt, regionale Flüge anzubieten. So, und das passiert halt tendenziell erstmal mit den im Kleinen, dass das dann sozusagen aufgebaut wird. Und wenn du jetzt irgendwie hingehst und sagst, nee, da darfst du nicht mehr investieren in deine Flughäfen, dann sind die entweder nicht fit, wenn die Flugzeuge da sind,
ja.
Oder aber die gibt es dann schon gar nicht mehr, weil sie halt irgendwie zwischendurch wirtschaftlich nicht mehr tragbar waren. Und wenn so ein Flughafen dann erstmal, ich sag mal, entwidmet ist und dann kein Flughafen mehr ist, dann wird der wahrscheinlich auch nie wieder aufgebaut. Mhm. Und dann haben wir halt das Problem, dass wir uns irgendwie abhängen. Ich sehe das immer durch eine sehr deutsche Brille. Sorry, Tolga, du siehst das immer sehr europäisch beziehungsweise weltweit. Aber das wäre dann echt schade. Und man sieht, wie ja zum Beispiel gerade Norwegen, ne, wo du geforscht hast, ja auch die ersten Elektroflugzeuge jetzt testweise schon fliegen. Und das kommt jetzt. So, und da wäre es halt wirklich schade, wenn eben diese EU-Beihilfeverordnung und das vielleicht ja auch der Grund, warum die jetzt da Green Dream. Der grüne Traum. So, dass das da irgendwie mit reingenommen werden, weil es geht halt nicht, gerade eben bei diesen neuen Technologien geht es halt nicht ohne Förderung. Ne? Und wenn das halt nicht stattfinden dürfte, dann wäre das halt ein Drama.
Ja, also für solche Ideen eignen sich ja genau die Regionalflughäfen eigentlich sehr gut, weil sie ja die Überkapazitäten haben, ne? Beziehungsweise eine Unterlastung haben. Und das birgt sich aber natürlich auch dann weitere Risiken.
Na klar, wir sehen das auf die Kosten aus.
Genau, wenn diese Vorhaben nicht funktionieren, ne? Die sind ja immer noch nicht etabliert, das sind eher so Testfelder und wenn sie nicht funktionieren, das könnte auch dann so enden, bei einer Situation, wo alles noch schlimmer ist als in der ursprünglichen Situation. Mhm. Aber genau da spielt ja die Rolle vom Staat und staatliche Unterstützung sozusagen, das ein bisschen zu koordinieren und fördern. Das haben wir ja auch mit unterschiedlichen Technologien. Ne? Also in Deutschland gibt es mittlerweile viele Projekte, wo Staat sozusagen nachhaltiges Fliegen fördert.
Ja. Naja, also da will eben die EU jetzt einheitliche Richtlinien für definieren. Die sind jetzt in der Mache. Wir hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Vielleicht, ja, als Fazit, keine Ahnung, sterben jetzt die Flughäfen, müssen wir uns darauf einrichten, dass immer mehr Flughäfen, kleine Regionalflughäfen durch diese EU-Regulierung sterben oder gibt es immer noch irgendwie jetzt dann durch die Neuregelung oder auch durch, ich sag mal, ne, wir haben eben PSO, wir haben DAVI gesprochen, wir haben das andere Wort, was ich nicht mehr sagen kann, weil ich es vergessen habe, die europäischen Möglichkeiten besprochen, die es so als vielleicht ja, ich sag mal, Schlupfwinkel oder sowas gibt, ihren Flughäfen doch noch zu fördern, die grüne Förderung für, ich weiß nicht, neue Technologien oder sowas. All diese Dinge gibt es ja und ja, die Regelungen, sind die dann jetzt dazu geeignet, dass die Flughäfen weiter bestehen oder sind sie eher dafür prädestiniert, dass Flughäfen sterben werden?
Die Idee ist ja, oder die Ziele sind ja mehrfach. Einmal genau definieren, wer das nicht alleine machen kann. Das Signal ist da klar, unter 500.000 Passagiere, ne, ja, ist nicht möglich. Und da sollte es eigentlich keine Bedenken mehr geben, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei ist, tatsächlich die Anreize zu geben. Das war ja auch der Versuch seit 2014, ne, also 10 Jahre Übergangsperiode. Und bitte, liebe Flughäfen, nehmt euch die Zeit, 10 Jahre. Und dann ab diesem 11. Jahr seid ihr finanziell auch sozusagen
auf
viable. Es hat aber bislang nicht funktioniert, ob das jetzt in diesem Anlauf mit der nächsten 5-Jahre-Phase, mal gucken, ob das auch denn so rauskommt, ne, funktionieren wird. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass die Flughäfen die Anreize haben, alles zu tun, vielleicht Geschäftsmodelle nochmal überdenken, neu denken, kreativer sein an beiden Seiten. Weil, also damals in meiner Analyse oder in unserer Analyse durch dieses Benchmarking, ne, also Vergleichsmodelle, konnten wir tatsächlich zeigen, dass es Probleme gibt mit der Kosteneffizienz. Also, dass es machbar ist, mit weniger Kosten gleiche Verkehrsniveau zu schaffen. Mhm. Ja. Und die Umsatzgenerierung. Und global ist alles sehr dynamisch. Im Luftverkehr ist es doppelt so dynamisch. Die Dinge ändern sich sehr schnell. Vielleicht gibt es nächstes Jahr andere Möglichkeiten, um neue Geschäftsideen zu entwickeln am oder um Flughäfen. Ne? Also darum geht es. Und Nummer drei ist, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, im Endeffekt ist es eine Kosten-Nutzen-Analyse. Ja, also wir sollen auf, also nicht wir, aber die Leute, die dafür verantwortlich sind, soll auch nochmal genau umfassend überprüfen, was sind die Umwelteffekte und ob die Nutzen wirklich da sind, um diese Umwelteffekte zu decken, sozusagen.
Hm. Ja.
Ja. Aber zu deiner Frage, ich glaube, ist es nicht so schwarz und weiß, wo wir sagen können, ja, durch diese neuen Leitlinien wird das Leben für die Flughäfen schwerer, leichter. Es wird wieder Einzelfälle geben.
Ja, wir haben also betrachtet, dass es unglaublich viele verschiedene Arten von Regionalflughäfen gibt. Ja. In unglaublich vielen verschiedenen Besitzstrukturen, in unglaublich vielen verschiedenen Regionen.
Mhm.
Verschiedene Voraussetzungen. Das alles soll mit der EU-Beihilfe-Richtlinie dann koordiniert werden. Sie wurde jetzt einmal verbessert, beziehungsweise da ist der Prozess jetzt gerade dahin. Wir werden dann sehen, was die nächsten 5 Jahre bringen. Ne, ab 2027 im April soll es ja dann soweit sein, dass sozusagen die neuen Leitlinien dann greifen. Wir hoffen, dass es für die Flughäfen und die Flughafenbetreiber nicht schwieriger und bürokratischer wird.
Genau.
Wir hoffen, dass die Flughäfen auch zukunftssicher bleiben. Wir sind aber guter Dinge und ja, hoffen vor allem jetzt auch, ich sag mal zum Schluss unseres Podcasts, dass euch dieser Deep Dive gefallen hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, lieber Tolga, mit dir hier zu sitzen. Und ja,
mir
vielleicht
auch.
Sehen wir uns ja demnächst mal wieder zu irgendeinem anderen Thema hier.
Genau, also das waren viele, viele Unterthemen, unterschiedliche Aspekte.
Ja.
Das hat bei mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass es ein paar Punkte gab, die unsere Zuhörer auch was mitnehmen können.
Ja, deswegen haben wir es gemacht.
Ja.
Klasse. Ja, Tolga, deine Doktorarbeit verlinken wir mal unten. Ne?
Können wir
gerne
machen.
Den Gas auch unten. Wenn ihr also junge Wirtschaftswissenschaftler, angehende Wissenschaftler seid, nehmt gerne Kontakt auf. Ist ein ganz toller Verein. Und ansonsten, ja, bleibt erlernes.de gewogen. Subscriben, liken, irgendeinen Kommentar reinschreiben für den Algorithmus. Dann können wir solche Deep Dives häufiger mal machen.
Ja.
Also, bis dann.
Alles klar.
Auf Wiedersehen.